Meine Aufnahme läuft jetzt.
Meine Aufnahme läuft auch. Und ich zähle runter. 3, 2, 1. Wir sind im Katzcafé, wahrscheinlich ein Formatname, der nicht bleiben wird, weil wir noch nach einem neuen Namen suchen für dieses Format, das mal Mailback hieß. Ich bin Christian Eichler, ich sitze in so einem geflochtenen Weidenkorb-Stuhl-Ding, trinke einen, weiß nicht, selbstgemachten Zitroneneistee und spreche, so einen doppelten Espresso habe ich vielleicht noch und spreche mit Lukas Bawenschik. Hallo.
Hi, ich habe mir eins von diesen Büchern genommen, das so an der Seite stand, das Leute so dagelassen haben und es ist wahnsinnig schlecht.
Das ist wahnsinnig gut, dachte ich jetzt. Was ist das? Lonely Planet Thailand, oder?
Shades of Grey 3.
Mhm, ja. Ach so, das wird, glaube ich, noch besser im zweiten Teil. Wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Mailback-Format, was ja eigentlich ich fange schon an zu erklären, was ja eigentlich so geplant war, dass wir hauptsächlich eure Fragen beantworten da draußen, die ihr uns schickt. Ihr könnt uns schreiben per Mail, ihr könnt im Discord posten und so weiter. Dass wir das vielleicht mal ein bisschen durchmischen wollen, vielleicht ein bisschen ändern wollen. Es wird sich jetzt aber gar nicht so stark ändern, wie ihr vielleicht denkt. Denn es war ja bisher auch schon so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben über News gesprochen, wir haben über Sachen gesprochen, die wir so ein bisschen auf dem Herzen hatten und haben dann meistens noch Fragen beantwortet. Und wir haben so ein bisschen gemerkt an der letzten Folge, was vielleicht auch so ein bisschen zufällig war, weil sich die Fragen gedoppelt haben und weil wir selber auch nicht mehr genau wissen, was haben wir eigentlich alles schon mal erzählt in einem Podcast, dass wir uns so ein bisschen wiederholen. Also, dass wir immer so ein bisschen das Gleiche erzählen. Nicht immer, aber manchmal. Und man es vielleicht ein bisschen aufmischt. Deswegen haben wir uns überlegt, ab sofort in diesem neuen Format, das auch monatlich kommt und eigentlich das Mailback ist, aber noch keinen richtigen Namen hat. Ich habe es jetzt einfach mal aus Scheiß Katzcafé genannt. Der Name Salon ist ja leider vergeben. Den haben ja Stefan und Wolfgang bei den 29ern. Wollen wir verstärkt so ein bisschen über Diskurse sprechen aus dem letzten Monat und auch anhand von Artikeln, die wir dazu gelesen haben oder Videos, die wir dazu gesehen haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir quasi so eine Artikel-Exegese machen und jetzt am Text irgendwie Sachen erzählen, bei denen ihr nicht wisst, worum das geht, sondern das hauptsächlich so zum Anlass nehmen, um so ein bisschen über Themen zu sprechen, oder Lukas?
Ja, genau, so ungefähr hatten wir uns das vorgestellt. Wir haben ja gedacht, okay, wir kochen hier immer in unserem Satz, in unserem Saft. Wir sind hier nur zu zweit, in unserem Satz natürlich auch.
Diese Kaffeesatz, Sätze sind den so gut, lesen. Sie sind wie ein Gericht, ja.
Und es wäre vielleicht ganz praktisch, so zusätzliche Stimmen reinzuholen. Aber da man nicht immer Gäste holen kann, gerade hinter die Paywall, haben wir uns gedacht, die beste Entsprechung für einen lebendig präsenten Gast ist natürlich der Text, den er geschrieben hat. Und so bekommen wir zusätzliche Positionen, Meinungen, Stimmen in dieses Format, in dem wir ein bisschen über Texte sprechen, die in den letzten Monaten erschienen sind. Oder jetzt in dem Fall halt im letzten Monat.
Genau, oder halt Videos des Twitter-Diskurse. Wir sprechen über Bo Burnhams Insight gleich, ne, weil wir dachten, irgendwie, es passt vielleicht ganz gut hier rein. Also das ist eigentlich nach oben offen. Also wir werden jetzt nicht hier jede Folge nochmal über 5 andere Filme sprechen oder sowas, aber war ja ursprünglich auch mal geplant im Mailback, dass man so ein bisschen sagt, was hat man eigentlich noch so gesehen, kann natürlich auch alles rein, aber es ist einfach so ein bisschen freier, ist so ein bisschen tatsächlich, man lehnt sich zurück, geht noch mal ein bisschen durch, was ist eigentlich im Feuilleton oder in der Filmwelt oder im Internet so passiert, was war eigentlich so los im letzten Monat und wir müssen aber nicht auf alle Fragen quasi spontan immer antworten, sondern haben vielleicht schon mal einen Text dazu gelesen oder so, wo noch ein bisschen mehr Argumentation drin ist und trotzdem, wenn wir irgendwann noch Zeit haben, also 2 Stunden ist so angepeilt, quatschen wir auch noch über Fragen, die uns gestellt wurden oder geschickt wurden und so weiter. Und auch wenn ihr Themen habt, ne, irgendwie, das ist doch passiert, darüber müsst ihr mal sprechen, im Mailback, irgendwelche News oder sowas, könnt ihr uns die immer schreiben oder halt einfach in den Discord posten, da sehen wir das ja dann auch.
Was ich ganz interessant fand jetzt so bei der Recherche, ist die Feststellung, dass gerade im Medienbereich, im Bereich Film und so weiter, gar nicht so wahnsinnig viel starke Meinungen in diese Texte Einzug finden, sondern in der Regel beschreibt man, ist man deskriptiv und da ist sehr wenig so zugespitzte Thesen, was ich ja ganz interessant finde, weil das irgendwie so ein bisschen dem zuwiderläuft, was man so allgemein sagt, dass heute alle nur noch Meinungen haben, alle positionieren sich sofort. So nehme ich aber den ganzen Film oder vielleicht auch den Medienbereich im Gesamten nicht wahr irgendwie, wenn ich jetzt so die Texte, die wir heute zum Beispiel haben, durchgehe.
Witzig, weil Bo Burnham hat doch auch so einen Bit in diesem neuen Special, wo er sagt, kann irgendwann mal irgendjemand einfach mal das Maul halten und nicht seine Meinung irgendwie rausposaunen. Und jetzt sagst du ja, der Meinungstext ist gar nicht mehr so en vogue.
Na, ich weiß nicht, ob das halt überhaupt noch in den Texten stattfindet, wenn das halt so blasenartig, wie bei Bo Burnham angesprochen, so außenrum stattfindet. Vielleicht ist es das, vielleicht braucht man nicht mehr den Leittext als Meinungsträger, wenn die Meinung halt quasi die Luft ist, die wir atmen. Aber ich glaube, darüber können wir ja noch sprechen, wenn wir gleich zu Bo Burnham kommen.
Machen wir. Wir haben seit kurzem 500 SupporterInnen auf Steady, auf unserer Seite. Also ihr, die das jetzt hört, seit 500. Das ist mega krass und freut uns natürlich total. Das hat sich letztes Mal durch dieses John Woo Special noch mal so ein bisschen sind noch ein paar Leute dazugekommen. Cool, falls ihr das erste Mal jetzt dabei seid und dieses Format reinhört. Ich habe so ein bisschen auch mehr, jetzt pushe ich wieder den Podcast auf Instagram und sowas, mache da so ein bisschen Werbung, die aber auch immer so ein bisschen lustig oder sowas sein soll, um die Leute damit nicht zu nerven. Aber ihr wisst ja auch, dass ich in jeder Folge sage, man kann das unterstützen, weil ich selber weiß, wie es ist. Also ich unterstütze Sachen wirklich nur, wenn es mir 100, also nach 100 Mal denke ich mir, na gut, dann gucke ich jetzt mal, was sie da mit diesen Specials dann die ganze Zeit machen.
Wie der schlechteste Schüler aller Zeiten oder so.
Ja, genau. So, was labert der da immer die ganze Zeit? Ja, na gut, okay, das interessiert mich jetzt, da gucke ich mal rein. Und deswegen, genau, wird das da ja immer gesagt. Ich habe schon überlegt, eigentlich wäre es ganz geil, wenn man für die Leute, die das unterstützen, Cuts ohne Werbung in Anführungsstrichen anbieten könnte. Dann könnte man in normalen Folgen noch penetranter so drei Breaks machen.
Das YouTube-Premium-Prinzip.
Genau, wenn die Leute sagen, oh Gott, es nervt mich so, ich will ja zwar die Specials nicht hören, aber ich unterstütze es jetzt, damit dieses Gelaber aufhört.
Aber jetzt mal im Ernst, diese dummen Arschlöcher, die einem bei YouTube irgendwie als Werbung immer vorgeschaltet werden, diese ganzen Motivationstrainer und du kannst es auch schaffen, Typen, die sind doch da, um zu nerven, oder? YouTube hat doch eine Möglichkeit gefunden, uns die dümmsten Typen der Welt vorzusetzen, damit wir irgendwann denken, okay, vielleicht hole ich mir doch Premium.
Das ist irgendwie verrückt. Ich habe halt einen Adblocker, ich sehe das dann meistens.
Auf dem Handy sehe ich es halt, auf dem
Computer
ja auch.
Genau, und auf dem Handy habe ich dann auch, wenn ich mal auf dem Handy oder sowas gucke, denke ich, was ist denn, das ist ja gar keine richtige, was ist das denn für Werbung? Das ist einfach so ein sonnengebrannter Typ mit irgendeiner Brille, der weiß ich nicht, jetzt so tut, als hätte er die Eiswaffel erfunden oder irgendwie so ein Scheiß oder direkt anfängt zu schwurbeln auch irgendwie so mir so Motivationssachen auch erzählt oder so. Ich check das irgendwie gar nicht so richtig.
Ich find geil die Typen, die dann sofort rufen, hey, klick jetzt nicht weg, und ich bin so, ja, doch, tschüss. Ich werde nie erfahren, was du mir noch sagen wolltest. Vielleicht hättest du wirklich mein Leben gerettet, verändert, aber allein, weil du gesagt hast, ich soll dranbleiben, gehe ich jetzt.
Vielleicht bist du Persönlichkeitstyp Rebel. Ich habe mal so ein Buch gelesen über so Persönlichkeitstypen und da stand so drinne von so einer Psychologin irgendwie auch alles ganz Halbseiten gewesen, aber ich fand es ganz interessant. Unterschiedlich Leute gehen unterschiedlich halt mit Vorgaben um, die sie sich selber geben, also Regeln, wie gut kann man Regeln befolgen, die man sich selbst gibt und die von außen kommen und sowas. Und da gibt's halt so, können gut von außen, aber nicht gut von innen, also müssen sich zum Joggen dann immer mit Leuten treffen, damit wer anders halt quasi da drauf guckt, so, das sind die meisten Leute. Und bei Rebel ist weder noch, und man kann Rebels nur zu Sachen kriegen, indem man halt umgekehrte Psychologie anwendet. Und Kumpel von mir, hier Lukas Diesel, der auch auf Twitter und so sehr erfolgreich ist, wir wollen ihn halt unbedingt dazu kriegen, dass er nach Leipzig zieht. Und mittlerweile versuche ich jetzt, den Zweijahresplan zu machen, ihm immer sagen, komm auf keinen Fall her. Weil das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man ihn kriegt. Er muss wirklich denken, dass er die Idee komplett alleine hat. Und das ist gerade so mein Zweijahresprojekt. Vielleicht würde man dich so auch mit der YouTube-Werbung kriegen, dass man sagt, schalte auf jeden Fall weg.
Ja, ach, nach Leipzig will ich, glaube ich, auch nicht ziehen.
Komm mal her. Nee, ja, nee, ist auch scheiße.
Bleib weg, weg.
Also
scheiße hier.
Nee, wenn ich in Heidelberg, da würde ich nie, ich würde niemals nach Leipzig kommen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Eigentlich ja, vielen Dank,
so
dass
toll
ihr
hier.
Auf jeden Fall, dass ihr uns unterstützt und dabei seid. Das Jahr ist halb rum, fast. Also ist mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich da aufs Datum geguckt habe heute. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, gab es eigentlich schon so richtig gute Filme? Sagen wir, wir müssten jetzt der Film des ersten Halbjahres machen. Nee, oder?
Na, ich hab mal irgendwie dann, als du das in unser Dokument geschrieben hast, nachgeguckt und dachte so, ach, da waren gerade über Festivals und so schon auch ein paar gute Sachen bei. Also, ich fand zum Beispiel Das Mädchen und die Spinne von der Berlinale total eindrucksvoll und Petit Maman macht dich ja, wie wir in unserem Special gehört haben, sehr gern. Ich mochte
den
Kiyoshi Kurosawa-Film To the End of the Earth sehr gern. Und auch Red Post on Asher Street von Shion Sono, der auch Anfang des Jahres erstmals gezeigt worden ist. Und, gut, das ist jetzt erstmals gezeigt worden, natürlich auch auf Festivals, aber jetzt eben auf Netflix verfügbar. Der Schüler von Chaitanya Tamhane, der indische Film über
den alle so geliebt haben, auch bei, nee, in Venedig war der so umstritten, da habe ich ja mit vielen Leuten geredet und die waren so ganz furchtbar oder ganz toll. Und du bist auch in der ganz toll Kategorie.
Ich fand den auch ganz, ganz toll. Oder sagen wir es mal so, es hat so was Großes und Einzigartiges an sich. So ein Film, der auch so aus der Zeit gefallen wirkt, und das ist für mich eindrucksvoll. Und Lux Eterna von Gaspar Noé, der jetzt auf Blu-ray erschienen ist, fand ich tatsächlich auch interessant zumindest. Besser, als ich Gaspar Noé in der Regel finde.
Stimmt. Wir würden natürlich am Ende des Jahres nach Deutschland Release gehen, dann ist bei den Festivals immer unklar, so wann die Sachen kommen, wobei er jetzt bald dann vieles reinplätschert. Natürlich aus dem letzten Jahr haben wir noch Nomadland und so, also stimmt, ja, es sind schon auf jeden Fall ein paar Sachen in Deutschland.
Aber in der Regel ist die erste Jahreshälfte. Wie bitte?
Wie findest du eigentlich Nomadland?
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ah, okay, das würde mich mal interessieren, weil ich fand so, weil wir so begeistert waren alle und ich dann auch dachte so, Leute wie Wolfgang oder so finden den bestimmt auch toll. Dann gab es so ganz viel so Backlash irgendwie jetzt bei so allen möglichen Leuten, die ich kenne, fand ich ganz interessant.
Ja, ich habe viel halt um diese Darstellung von Amazon als Streitpunkt gehört. Ich lass mich da überraschen, wenn ich ihn dann endlich sehen kann halt tatsächlich.
Im Kino vielleicht, denn die Kinos, das war ja eine meiner Predictions für dieses Jahr, die Kinos machen gar nicht mehr auf. Und das, können wir sagen, war falsch. Also wir haben ja am Anfang des Jahres diese Predictions gemacht. In einem Discord bei uns gibt's auch die Liste. Falls ihr unterstützt und noch nicht im Discord seid, ne, könnt ihr da rein, habt den Link bekommen. Falls ihr den irgendwie nicht findet, könnt ihr mir auch noch mal schreiben. Da sind die so aufgelistet. Und da können wir mal so ein bisschen checken, was ist tatsächlich passiert, was nicht. Venom 2 hat nicht Premiere auf der Berlinale gefeiert, leider.
Stattdessen Fast and the Furious 9, oder?
Ja, Fast and the Furious Cannes. 9 in Cannes, ja, tatsächlich. Genau, da läuft übrigens meine Akkreditierung noch mal gucken. Vielleicht senden wir auch von da.
Das erinnert mich immer an Roger Ebert, der über die Premiere von Godzilla in Cannes geschrieben hat. Das wäre wie eine Satansmesse in der Sixtinischen Kapelle. Das fand ich damals ganz schön. Und das passt in dem Fall ja eigentlich auch.
Aber die Kinos, also ne, so richtig sind die Kinos in Deutschland noch nicht auf. 1. Juli ist angepeilt, so, dass auch Indoor dann tatsächlich aufgeht mit Hygienekonzept und so weiter und so fort. Aber Sommerkino läuft schon und ich bin dann am Donnerstag dann jetzt bei der Berlinale. Ich schaue auf Fabian, das Berlinale Summer Special ist ja, aber da machen wir jetzt keine großen Podcasts von oder sowas. Wir machen ein Discord-Treffen auch da und ich schaue wahrscheinlich, wenn sich das meine Aufzeichnung vom Klimapodcast verschieben lässt, The Green Knight in der Pressevorführung am Donnerstag. Und das ist dann tatsächlich das erste Mal Kino seit, halt, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal war. Kann mich gar nicht mehr erinnern.
Irgendwann im Herbst wahrscheinlich, oder?
Irgendwie sowas, irgendwann kurz vor Herbst, ja, war das so. Aber man sieht jetzt die Fotos, die Leute teilen auf Insta, auf Twitter irgendwie erstes Mal Kino und so, ist schon irgendwie ganz schön. Also man hat eh das Gefühl, es fällt irgendwie so ein bisschen was von einem ab, oder? Jetzt, wo alles wieder so ein bisschen sich lockert.
Ja, ich muss sagen, als ich dann letztens eine Mail erhielt mit meinem zweiten Impftermin, da dachte ich, das geht jetzt doch alles irgendwie schneller als gedacht. Das schien mir immer so ein ferner Punkt in der Zukunft, selbst nachdem ich die erste Impfung erhalten habe. Aber jetzt fühlt es sich wirklich an, als wären wir so auf der Zielgeraden, als würde so eine Form von Normalität wieder einkehren. Ich weiß, dass das in Teilen immer noch vorschnell ist, dass immer noch irgendwie ich das Gefühl habe, bald kommt doch wieder, wird die Reißleine gezogen, wird doch die Alarmsirene gedrückt oder so. Jemand hat festgestellt, dass doch jetzt die Katastrophe bevorsteht. Aber aktuell sieht es so aus. Auf Kino habe ich jetzt irgendwie noch keinen konkreten Zeitpunkt gefunden, wo ich wieder zurückgehe oder so, weil das, was jetzt irgendwie hier im Juni bei mir in der Nähe läuft, noch nicht so ganz überzeugend ist.
Das ist halt geil. Man hat im Lockdown hat man gesagt, egal was kommt, ich guck's, aber das zeigt sich jetzt. Naja,
also vielleicht ich werde mir
willkommen bei den Hartmanns.
Definitiv irgendwas davon anschauen, jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen, aber ich werde jetzt nicht alles schauen, weil, ja, wie schon gesagt, das Erste, was mein Kino hier gezeigt hat, ist St. Vincent, der Film mit Bill Murray. Und da dachte ich so, ich habe beim ersten Mal, als ich den irgendwo so über Streaming geguckt habe, 20 Minuten davon geschaut, wieso sollte ich den jetzt im Kino anschauen?
Ja. Also da sind sie wirklich mit einem krassen Boomer-Programm irgendwie wieder aus der Versenkung gekommen. Die Kinos muss man schon irgendwie sagen. Also auch in Leipzig, so wie ich hier gesehen habe, was hier so läuft, dann also ein paar Sachen, klar, ist irgendwie ganz gut, Parasite kommt da noch mal oder so. Aber
klingt, als würde ja da jetzt irgendwie ein Film laufen darüber, dass Kinder gar nicht mehr wissen, was Bücher sind oder so.
Ja, irgendwie sowas, weg von den Handys. Der Film, eine Prediction, die ich hatte für dieses Jahr, die auch nicht stimmte, ist, dass James Bond, also das irgendwie Aeon Production James Bond doch an Apple verkauft und das ist nicht passiert, aber MGM wurde aufgekauft von Amazon, jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen, wer hat jetzt eigentlich gekauft, das ist alles verschwimmt, alles so in einen großen Brei, wer kauft eigentlich wen? Amazon hat MGM und so die Rechte an den Marken und so weiter und an den Serien dieses hochehrwürdigen alten Filmstudios gekauft. Und man, für, was war es? Es war irgendwie eine unglaubliche
8,5 Milliarden.
8,5 Milliarden Dollar. Und erst dachte man, das machen sie, weil sie dann Bond komplett bei sich auf die Plattform packen können und vielleicht auch irgendwie Amazon Prime Premiere oder sowas machen können. Aber da hängen ja die Broccolis und Aeon und so weiter mit drin. Das heißt, da ist immer noch dieses Familienunternehmen, das da noch so ein bisschen mitzureden hat. Deswegen sieht es jetzt gerade so aus, dass diese Filme trotzdem ins Kino kommen werden und dann wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Monate später dann auf Amazon exklusiv sind, dass wahrscheinlich der Backlog, die alten Filme da dann kommen. Und was man sich natürlich gut vorstellen kann, dass Amazon entweder mehr Produktionsgeld da reinschießt, eventuell kommen mehr Bond-Filme. Das ist ja immer eine sehr, also für so ein erfolgreiches Franchise, und da ist da ja immer sehr viel Zeit zwischen den Filmen eigentlich, was aus einer so finanziellen Sicht man ja wahrscheinlich ändern wollen würde. Und ja, und sonst war es eigentlich ganz witzig, dass so immer gesagt wurde, ja, sie kaufen das Bond-Studio MGM und damit halt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, was, wofür das eigentlich sonst noch steht. Ja. Hat dich das überrascht?
Wobei das in den letzten Jahren natürlich auch nicht mehr so viel anderes war, wenn man ehrlich ist. MGM, wenn man sich an die letzten 10 Jahre erinnert, war ja eigentlich permanent krisenerschüttert und krisengebeutelt. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas in diese Richtung passiert. Aber gerade die Summe und die Plötzlichkeit waren dann doch überraschend. Natürlich hörte man das so in den letzten Wochen immer wieder rumoren. Ich glaube, 2 Tage vorher hatte man eigentlich auch die konkrete Meldung schon, bevor es offiziell war. Dann wurde es verkündet und ich glaube einfach, dass diese Summe so hoch war, war für mich überraschend, weil das passt natürlich zu dem, was wir hier im Podcast schon so ein paar Mal hatten, dieses Gefühl, dass dieser ganze Marktfilm mittlerweile so eine reine Ideenwelt ist, eine, in der überhaupt keine materielle Entsprechung mehr für diese Summen ist, sondern so eine Abstraktion des Geldes vorherrscht. Und man las dann auch später in den ganzen Branchenanalysen, dass wir hier so eine Art Unterwerfungsgeste gesehen haben, so eine Art kriegerische Geste. Da wurde nämlich eigentlich viel zu viel gezahlt. Wenn man sich so diesen Katalog anguckt und so, das ist alles sicher nett, aber nicht derartige Summen wert in der Zweitverwertung, gerade in den meisten Fällen. Es geht ja nicht um wahnsinnig viel schon feststehende neue Projekte oder so. Das heißt, ich finde es interessant, dass die Filmlandschaft gerade in diesem Konsolidieren so sehr zum Schlachtfeld geworden ist, so sehr dominiert ist von Gesten, in denen es eigentlich nur noch darum geht zu sagen, guck mal, wie viel Geld wir da draufwerfen können. Also es geht, glaube ich, weniger darum, irgendwas zu kaufen, als halt Investoren und Aktieneignern, Aktienbesitzern und sowas zu signalisieren, guck mal, wie viel wir auf dem Markt machen können.
Ja, und so Wall Street-mäßig sind das wie Wetten in die Zukunft, ne? Also mal schauen, was wir da für Sachen noch rausproduziert bekommen, mal schauen, ob das dann unserem Streaming-Service was bringt. Das ist ja ganz interessant, dass bei Amazon ja nicht das gleiche Rational dahinter ist wie bei Netflix zum Beispiel. Also Netflix will ja wirklich, dass die Leute ganz viel Zeit mit dem Stream ihrer Sachen verbringen. Amazon will ja hauptsächlich, dass Leute Dinge bei Amazon kaufen oder in diesem Ökosystem eher drin bleiben, also Prime haben und dann vielleicht noch was anderes abonnieren sich die ganze Zeit. Also man hört das ja auch im Freundeskreis. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, wirklich alle Streamingdienste zu kündigen, die ich hatte, und kaufe jetzt nur noch den Streamingdienst für einen Monat, wenn da was ist, was ich schauen will. Einfach weil es mir zu viel ist und weil ich das meistens nicht alles benutze. Außer Netflix, da hängt man irgendwie mit 5 Leuten da in diesem Abo drin. Das habe ich noch. Aber so viel, also ich müsste auch wahrscheinlich nicht für jeden Monat Netflix tatsächlich haben. Und da will, man hört das dann halt manchmal von Leuten, wenn man das sagt. Also im Discord haben wir jetzt so ein bisschen E3 geguckt und haben mich mit ein paar Leuten geredet und meinte so, ich habe gar keinen Amazon Prime mehr. Und da meinte jemand, ja, bei Amazon, das brauche ich sowieso, weil dann sind die Sachen halt am nächsten Tag da und sowas. Ne? Und das ist für mich auch total angenehm bei Prime. Weißt du, wenn wir einen Podcast machen und ich denke, ich würde gerne noch mal ein Buch reinschauen, das ist halt dann am nächsten Tag bei mir zu Hause, ne? Das ist eigentlich schon ganz gut. Gleichzeitig will ich diesem multinationalen Konzern natürlich überhaupt kein Geld geben. Und deswegen dachte ich, nee, du musst jetzt mal Prime kündigen. Du kannst so ein paar Tage auf ein Buch warten oder beziehungsweise dann einfach die Bücher woanders kaufen. Aber man merkt schon, dass das natürlich verfängt. Wir haben jetzt diese Gorillas-Streiksache da in Berlin. Also wir haben diesen neuen Lieferservice ja für Lebensmittel. Das ist ja auch was, wo Amazon ganz lange rein wollte. Also die haben ja HelloFresh gekauft und wollten das auch. Das ist ja so eine ganz mysteriöse Sache. Wir haben bei Detektor FM früher so einen Lebensmittel-Podcast produziert oder ich musste das quasi produzieren. Deswegen hatte ich mich meine Zeit dann ganz viel so mit Lebensmittelnachrichten beschäftigt. Da hieß es immer, die letzte Meile zum Kunden oder zur Kundin ist ganz schwierig. Also eigentlich kann niemand Geld damit verdienen, auch Gorillas oder sowas, das geht eigentlich nicht. Eigentlich alles so Wetten auf die Zukunft. Und das ist halt interessant, dass es Amazon quasi nicht nur darum geht, bleibt jetzt auf dem Service oder guckt euch die Sachen an, sondern um diese Verknüpfung von allem. Ja, du bist jetzt für Bond gekommen, aber jetzt kaufst du dir noch irgendwie neues Handy dann direkt bei uns und so weiter und so fort. Und ja, man will die Leute halt irgendwie auf diesen Plattformen lassen, dass sie eigentlich nicht mehr rauskommen, sondern die ganze Zeit eigentlich bei Prime sind und da irgendwas machen.
Ja, man sieht halt auch, wer zu spät ist, um noch einen eigenen Streamingdienst aufzumachen. Und diese Streaming Wars werden halt, ja, wie schon immer hier eigentlich verkündet, ganz stark in diese zukünftige und verstärkte Konsolidierung hinauslaufen halt. Da bin ich gespannt, wer als nächstes wen noch kauft, um noch mehr Content-Waffenlager irgendwie da zu haben.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was gerade noch so im Gespräch ist. Weiß ich gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Gut, wir sehen es bei Disney Plus natürlich, wie man es absolut auf die Spitze treiben kann, ne? Wie viel da jetzt mit Star Wars zum Beispiel gemacht ist. Das hätte man ja nicht mal ironisch gedacht, dass es so krass wird, glaube ich. Also, und ich fand es auch so witzig, ich sieh's doch dann, ja, Solo, den haben wir irgendwie ein halbes Jahr zu früh gebracht, da waren die Leute ein bisschen übermüdet und dann so, zack, okay, wir machen 10 Serien. Also, das ist wirklich, mal schauen, wie das so weiterläuft, aber auf jeden Fall kommt es scheinbar kommt es an und es passiert an meinem wirklich peripheren Blickfeld, diese ganzen Disney-Plus-Serien, die wirklich jede Woche reinkommen. Es scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen, es scheint zu klappen. Also um Disney-Plus mache ich mir keine Sorgen, in Anführungsstrichen. Aber bei anderen ist das wirklich die Frage, wen außer den Mega-Star-Trek-Fans du zum Beispiel auf Paramount Plus dann locken willst, wer weiß, ne? Ja.
Aber dieses Gefühl von Übermüdung, von Verdichtung, von immer kürzeren Einschaltungen, hast du das dieses Jahr auch auf der E3, auf der jährlich stattfindenden Entertainment-Expo-Messe so erfahren oder war das da anders?
Genau, das haben wir auch ein bisschen im Discord geguckt. Da haben wir so einen kleinen Gaming-Channel, wo wir so ein bisschen reden. Ich muss mich ja wirklich wie jemand, der Fußballfan ist, einfach mit Games beschäftigen. Ich bin da einfach, das ist so wie andere Leute täglich auf den Kicker gehen, gucke ich einfach so, was Gaming-News sind. Mich interessiert irgendwie die Branche. Ich halte das Medium eigentlich für total spannend und gleichzeitig finde ich das alles total bescheuert, was da passiert.
Das ist so eine gebrochene Liebe.
Ja, es ist irgendwie, ja, es ist noch so ein grundsätzliches Interesse, aber eigentlich, ne, ihr kennt mich ja auch mittlerweile, ich bin ja so ein bisschen sprunghaft, ich bin auch so ein bisschen so manisch-depressiv, ich habe immer so meine Phasen und dann habe ich auch so Phasen, wie ich spiele jetzt gar nicht mehr, habe ich auch schon mal angekündigt, dann auf einmal fange ich dann an, spiele irgendwie 5 AAA-Spiele hintereinander, dann hört es jetzt wieder auf, so wie es jetzt gerade der Fall ist, also das ist immer so ein On and Off, aber bei Games ist es halt sehr interessant, dass ich wirklich nicht mehr das jemandem vermitteln könnte, der nicht spielt, warum diese Produkte eigentlich oder diese Kunstwerke, wenn man so sagen will, eigentlich noch interessant sind. Also natürlich muss ich ja auch ein Medium nicht immer erklären für Leute, die diesem Medium irgendwie gar nicht zugetan sind. Also wir würden ja nie jemandem sagen, guck mal, was Kino kann oder sowas. Oder doch, würden wir vielleicht schon, aber weiß nicht, das ist ja ein Medium, was viel etablierter ist auf eine Art als Games, wobei einer jüngeren Zielgruppe Gaming ja richtig groß ist. Es ist schon so, dass man nach meinem Gefühl das Glück hatte im Gaming, dass die Spiele ein bisschen mehr videospieliger geworden sind, so in den letzten 10 Jahren oder sowas. Es gab mal so eine Zeit, wo jedes Spiel ein Film sein wollte und jedes Spiel so Quicktime-Events hatte und es sehr geleitet war, die ganze Erfahrung. Also wo man wirklich dachte, eigentlich muss ich hier gar nichts mehr tun. Also die Interaktivität des Mediums ist eigentlich so ein bisschen egal, also weil mir direkt immer sofort, also du triffst einen Boss und dann steht direkt oben, mach das und das oder keine Ahnung was und man ist wirklich nur noch so der Erfüllungsgehilfe des Spiels. Das hat sich ein bisschen geändert. Die Spiele sind ein bisschen mehr wieder zu, ja, Dingen geworden, wo die Spieler und Spielerinnen da eigene Entscheidungen treffen und halt zocken, aber ja,
da sind stellvertretende Titel wahrscheinlich sowas wie Dark Souls oder Breath of the Wild, oder? Das sind so Sachen, in denen immer wieder so konstatiert wurde, das ist die Rückkehr des Spielens tatsächlich.
Genau, ich würde auch sagen, also die wichtigsten halte ich so Journey, Dark Souls und The Last of Us eigentlich so als so große, also die großen Einfluss auf jeden Fall hatten. Last of Us natürlich eher für diese geleitete Erfahrung tatsächlich. Journey für, man kann auch mit kleineren Mitteln was machen, was die Leute berührt. Und Dark Souls für, wir können wieder eine Art Anspruch und eine Schwierigkeit tatsächlich, also es gibt ja ganz viele andere Sachen, die an Dark Souls toll oder interessant sind, aber wir können das wieder mit reinbringen ein bisschen und die Leute kaufen es auch und es hat sich sehr stark ausgewirkt daraus, dass Spiele dann eben tatsächlich auch wieder schwerer geworden sind, dass man sich mit dem System ein bisschen beschäftigen musste und so weiter. Was hast du noch genannt?
Ich hatte Breath of the Wild noch genannt, weil ich da in den Texten das immer wieder gelesen habe, dass die Leute geschrieben haben, hey, endlich habe ich wieder selber was zu tun.
Genau, das hatte durch diese sehr offene Spielstruktur natürlich diesen Rückgriff auf das erste Zelda-Spiel und ganz viel auch geändert für die Branche. Aber daran versuchen sich die Leute natürlich auch ja, so ein bisschen abzuarbeiten, wie können wir das umsetzen. Aber es gibt zum Beispiel halt Elden Ring, Spiel, auf das ich warte, ist von den Leuten, die Dark Souls gemacht haben. Aber das ist, weißt du, ich freue mich da total drauf, weil ich sowas spielen will, so ein wirklich anspruchsvolles Open-World-Rollenspiel, wo man viel entdecken kann. Aber es ist nichts, wo ich irgendjemandem jetzt erzählen könnte, hier, guck dir das mal an, das können Videospiele. Weil die Person wird das sehen und sagen, ja klar, hab ich schon tausendmal gesehen, jemand rennt mit dem Schwert rum, haut irgendwelche Monster kaputt. So. Also immerhin ist das möglich, solche Spiele zu machen. Aber sowas, weiß nicht, was man früher vielleicht mal gedacht hat, oder mit einzelnen Spielen wie The Stanley Parable oder so anderen Geschichten, wo man dachte, okay, hier geht noch mehr, hier können wir mit einer größeren technischen Leistung auch irgendwas anderes noch umsetzen, was interessant ist, also dass es so korrespondiert. Wir haben jetzt die Technik, also können wir ganz komplizierte Dialogsysteme machen oder wir können ganz große Mengen an Menschen zeigen oder wir können ein besonders interessantes Physiksystem machen, bei dem du als Spieler oder Spielerin tatsächlich was machen musst. Sowas gibt es fast gar nicht. Also man hat wirklich das Gefühl, es wird einfach nur fetter produziert, soll aufwendiger werden. Und was dazu kommt, ist, dass es alles ewig dauert. Also diese Spiele mittlerweile zu entwickeln in dieser grafischen Qualität dauert einfach ewig. Und Leute warten halt Jahre. Also das letzte Elder Scrolls ist 2011 rausgekommen. Das nächste kommt vielleicht, weiß ich nicht, 2024 oder so. Das sind dann 13 Jahre zwischen diesen Teilen. Man kann fast seine eigene Lebenszeit durchrechnen und sich fragen, wie viele Elder Scrolls werde ich noch erleben. Und das merkt man halt auch so ein bisschen an dieser Branche. Es wird viel geteased und gemacht. Und dann sollen diese Riesenspiele rauskommen, die Leute dann erlösen, weißt du, von ihrem Leid.
Ist die Videospielbranche gerade da, wo Filme in den 60ern waren, bevor dann der Absturz und danach New Hollywood, also so ein Reset kam? Also macht man zunehmend größere Filme, die aber, Videospielproduktionen, die dann aber ewig brauchen und auch immer den Zeitgeist verfehlen, die gerade in dieser schieren im Titanischen halt tatsächlich so die tatsächliche Alltagserfahrung der Menschen hinter sich lässt und sowas. Also die überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendeiner Form von Alltagskultur haben, weil sie einfach so aufgeblasen und gigantisch sind.
Ja, ich würde nur sagen, du hast hier eine andere parallele Entwicklung, als es vielleicht damals war, weil es quasi nicht diesen Crash brauchte, um dann das Genre oder das Medium zu erneuern, sondern du diese Parallelentwicklung der Indie-Spiele hast, die wirklich sehr klein sind, die manchmal nur von einer einzelnen Person gemacht wurden, die großen Publisher aber auch in ihrem Portfolio haben wollen und auch damit werben. Und letztes Mal hat ja Hades irgendwie bei diesen Game Awards Game of the Year gewonnen und so weiter als Indie-Spiel quasi von einem relativ kleinen Team, das erst im Early Access war und so, das auch echt ganz cool ist. Also du hast immer dieses beidseitige Fahren eigentlich. Die Indie-Spiele haben so ein bisschen die Innovationen, vielleicht Ideen, die die Großen nicht machen. Und die Großen sind aber halt irgendwie geile Immersive Experiences und so weiter. Und klar, man kann davon viel so als Unterhaltungsmedium spielen, so wie man einen großen Unterhaltungsfilm wie Fast and the Furious irgendwie schauen kann. Aber es fehlt wirklich was, habe ich das Gefühl. Also es fehlt wirklich irgend so eine, also diese Verquickung mal. Aber das ist natürlich auch normal. Also das haben wir natürlich auch bei der Filmbranche, also wo du auch mal gesagt hast, ja, der einzige Blockbuster aus den letzten 10 Jahren, nicht die Mitte, sondern dass man halt wirklich mit dem Budget an mal so eine richtige Idee auch noch mal rangeht, weil das hat natürlich immer die größten Chancen, komplett zu failen, ne? Also, dass du sowas wie, weiß ich nicht, so ein Film wie Apocalypse Now, weiß ich nicht, den können wir halt alle paar Jahre
oder
mal.
Oder auch nur sowas eventuell wie Tenet vielleicht.
Ja, oder sowas wie Tenet zum Beispiel, ne, würde ich auch sagen, wäre eher ein Beispiel für, das gibt es noch, ne, wo wir auch immer sagen, so die Autorenfilmer und Filmerinnen, so die sind natürlich auch auf eine Art, bei vielen Problemen, kommen wir ja später noch zu, auch ein Segen für die Branche, weil dann immerhin mal sich jemand Namen gemacht hat und das mal durchziehen kann mit so einem Budget, also was wir wirklich sonst auch nicht sehen würden, wir würden das halt nicht, ob wir das gut finden oder nicht, wahrscheinlich sehen wieder, na gut, ein Flugzeug hätte vielleicht auch Fast and the Furious da in dieses Terminal gekracht, aber ich will nicht nochmal über Tenet reden, aber ja, das ist irgendwie sowas, ich glaube, es war immer schon so ein bisschen so, aber eine Zeit lang dachte man, mit der neuen Technik, vielleicht ist das auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, mit der neuen Technik kommen auch neue, vielleicht politische, erzählerische Ideen in die Spiele rein. Ja, das passiert.
Das war in Videospielen doch immer ein Irrglaube, oder? Das hat man bei jeder neuen Videospiel, also Konsolengeneration gedacht. Jetzt kommen aber nicht nur visuelle Fortschritte, sondern da werden neue, innovative Ideen, da wird die künstliche Intelligenz zum Beispiel gesteigert oder wie du schreibst, Massenverhalten oder sowas. Aber nein, es kamen dann immer doch nur schönere Bilder, wenn man ehrlich ist.
Ja, so ein paar Leute, ne? Also ich würde sagen, so David Cage, so wie man die Spiele finden will oder nicht, ne? Mit diesen sehr vielen verschiedenen Erzählsträngen und sowas, da kann man schon noch so ein bisschen was machen. Aber es ist sehr, also man hat wirklich das Gefühl mittlerweile, man hat das wirklich alles schon gespielt. Also das, man hat wirklich alles schon gespielt, was man da sieht. Es ist jetzt halt nur ein neuer Teil, sieht ein bisschen besser aus, ist auch unterhaltsam und sowas. Genau, das ist so ein bisschen das Gefühl der E3 und was natürlich, ja.
Aber das Kino war ja schon auch irgendwie anwesend, habe ich das Gefühl. Insofern, dass da verschiedene große Umsetzungen waren. Ich habe das Gefühl, die sind ein paar Jahre ja aus der Mode gekommen, so große Filmumsetzungen. Ja. Aber jetzt war zumindest Avatar da von Ubisoft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt ein Guardians of the Galaxy-Spiel, das sehr präsent beworben worden ist.
Genau, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Vielleicht spiegelt das auch so ein bisschen diese generelle Idee, dass die Leute ihre IPs sammeln und nur noch Wiedererkennungswert für irgendwas zählt. Also was wir auch ganz viel haben, ist, dass so in Fortnite oder so dann Batman ist oder dass in Call of Duty auf einmal Rambo stattfindet oder der Terminator war fast in allen möglichen Spielen, also um diesen, weiß ich nicht mal, was der letzte Film war.
Dark Fate,
ja genau, zu cross-marketeten. Und gleichzeitig sind die Videospielumsetzungen der großen Filme wieder, also beides ist eigentlich wieder stark da, ne? Wir haben wieder viele Filme, die auf Videospielen basieren, was auch ja immer so ein bisschen verschrien war. Und wir haben viele Spiele mittlerweile, die auf Filmen basieren. Und beides galt immer eigentlich als sehr schlecht. Also Videospielverfilmungen haben einen ganz schlechten Ruf immer gehabt und Lizenzspiele auch, weil es meistens hieß, man hat nicht so viel Zeit. Man muss ja bei einem Lizenzspiel dann auch meistens irgendwie rauskommen, wenn da gerade dann der Film auch ins Kino kommt oder so, ne, dadurch ist dann der Entwicklungsprozess halt oft auch so ein bisschen schwierig. Deswegen sehr ironisch, dass wir jetzt bei Ubisoft quasi Avatar-Footage gesehen haben, bevor wir einen Trailer oder irgendwas mal gesehen haben von diesem neuen Cameron-Projekt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, wir haben da wenig Unterwassersachen gesehen, das neue soll ja, glaube ich, viel Unterwasser spielen, was Cameron da macht.
Der zweite Teil, glaube ich.
Ein Rückgriff zu, der zweite von den neuen oder Avatar 2.
Ich glaube, der zweite von den neuen soll im Wasser vor allen Dingen spielen, oder? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ist ja auch
auf jeden
so
Fall merken wir das. Also eigentlich waren die fast immer alle schlecht, bis Rocksteady das Batman-Spiel gemacht hat und bis Insomniac das Spider-Man-Spiel gemacht haben, das Sony-exklusiv war. Die beiden sehr, sehr gut bewertet. Und dann ging das auf einmal nach meinem Gefühl so ab. Dann gab es dieses Avengers-Spiel, das ja so ein Service-Game war und sehr schlecht weg. Da haben sie auch, glaube ich, immer noch keinen Gewinn mitgemacht mit diesem Spiel. Ja, und jetzt kommen halt so, und das ist ganz komisch, also von diesen Studios so Suicide Squad und Guardians of the Galaxy. Und man denkt sich echt so, oh, nicht doch hier jetzt auch noch dieser Scheiß. Den muss ich dir jetzt noch mal alle sehen, diese
sie
Leute.
Ich weiß nirgendwo auch nicht. In Ruhe.
Ja, vielleicht ist das irgendwie für manche Leute auch interessant, aber irgendwie, aber keine Ahnung, nicht so spannend bisher auf jeden Fall, ja.
Eine Sache, die ich aber total interessant fand, war, Hideo Kojima wird von seinem Spiel Death Stranding einen Director's Cut veröffentlichen. Mhm. Das ist ja nun eine Kategorie, die im Videospiel noch nicht so wahnsinnig üblich ist, gerade weil es auch nicht so viel herausstechende Directors gibt mit einer eigenen Stimme. Was ich kurios fand, ist, dass es sich hier ja um jemanden handelt, der ein Spiel mit seinem eigenen Studio zu seinen eigenen Konditionen gemacht hat und jetzt trotzdem einen sogenannten Director's Cut veröffentlicht. Hast du da noch ein bisschen was zugelesen? Kannst du dazu was sagen?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er sich so ein bisschen ja an seine alte Spielereihe Metal Gear Solid da so angelehnt hat in diesem Teaser-Trailer. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht durchgelesen, worum es da dann tatsächlich geht. Aber es ist natürlich ein Witz, ne, weil es halt fast niemanden gibt, der mehr künstlerische Freiheit über sein Spiel oder sein, oder beziehungsweise mehr künstlerische Freiheit über Death Stranding halt, also über dieses eine Spiel hatte, als natürlich Hideo Kojima und jetzt ein Director's Cut davon macht, das ist natürlich witzig. Er ist aber auch, da gab es ganz früher mal von Niklas Freund, heißt der, glaube ich, in der Zeit oder SZ so ein Artikel, dass, da haben wir noch Rush gemacht damals, dass Videospiele nicht so angesehen sind, weil wir nicht diese Autorentheorie da haben. Mhm. Also, dass wir nicht so viele Namen kennen der großen Spiele und deswegen halt das Game immer noch so auf einem, ja, zu Kinderkram oder weiß ich nicht, Jugendlichenkram und sowas gilt, was natürlich nicht so richtig, also es war problematisch argumentiert aus vielen Gründen, also weil gerade auch das Feuilleton ja auch selbst schuld daran ist, also sie können auch einfach öfter Spiele besprechen und sich da nicht so in den Staub werfen, wenn sie Red Dead Redemption 2 spielen und denken, krass, was geht denn hier ab? Aber Hideo Kojima ist halt also einer der wenigen, ne? Man kann so, ja. Zählen fallen einem vielleicht so ein, deswegen ist es natürlich sehr witzig, dass er das
Richard
jetzt macht.
Garriott, ja. David Cage, Molly. Ja, okay, wir müssen jetzt nicht nochmal machen. Auf jeden Fall, ja.
Haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine, jetzt wiederholt sich, haben wir schon mal eine Mailback gemacht. Also, was man nochmal sagen kann, ist, diese E3-Geschichte ist natürlich jetzt alles digital online, die machen diese großen Pressekonferenzen, immer sehr schlechte Fashion, wobei diesmal ging's. Eigentlich gucke ich immer noch so E3-Fashion-Fails dieser ganzen Entwickler. Aber was mich interessieren würde von dir, Lukas, ist, natürlich kann man immer über alles zynisch reden. Und man kann diese Hype-Kultur natürlich verurteilen und und ich gucke es aber dann trotzdem gerne. Ich gucke es mir trotzdem gerne an. Ich will wissen, wie stellen die die Sachen vor, wie reden die über ihre Spiele. Gleichzeitig ist diese ganze Preview-Kultur sehr problematisch. Und trotzdem schaue ich mir manchmal gerne so Reaction-Shots an, wenn nach, also Reaction-YouTube-Videos, wenn dann nach 6 Jahren ein Nachfolger von irgendeinem Spiel angekündigt wird oder Shenmue oder sowas nochmal so aus der Versenkung gehoben wird und die Leute irgendwie ausflippen. Ich finde es dann irgendwie so ganz niedlich. Natürlich machen Leute, die so Reaction-Videos aufzeichnen, das auch, sind dann immer extra geflasht und also ich bin froh, dass ich sowas nicht machen muss. Aber ich finde es ja auch immer so ein bisschen witzig und ich denke mir manchmal so, ich finde es interessant, wie unterschiedlich die Branchen sind. Ja, also wie, es ist ja so, wenn du jetzt Sportarten vergleichst, Handball, Fußball, weiß ich nicht, das ist ja alles so ein bisschen ähnlich strukturiert. Du hast auf Lokalebene ihre Vereine, dann hast du die Bundesliga, dann hast du Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter. Aber bei den verschiedenen Medien, also Literatur, Games, Film, ist das ja alles ganz anders, wie Preise vergeben werden, wie mit der Presse umgegangen wird und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich ein großes Problem, dass es beim Gaming so läuft, dass man nie weiß, wer entwickelt woran und dann wird das so gedroppt. Aber manchmal denke ich, darauf will ich hinaus, dass ich auch sowas ganz gern bei Filmen hätte, wo dann die Leute auf die Bühne kommen und dann wird nochmal Scorsese dazugeschaltet und dann wird nochmal irgendwie ein Trailer abgefeuert und so. Ich fände das irgendwie auch ganz, ganz witzig auf eine Art, wenn es sowas auch gäbe.
Aber das gibt's doch, das haben wir doch auch hier im Podcast schon besprochen, was auf den Comic-Cons passiert oder das Disney-Ding oder so. Und ich muss ja sagen, ich will nie irgendwie Leuten den Spaß an der Welt, das wenige Vergnügen, das man in dieser Existenz vielleicht irgendwie an sich binden kann, das will ich niemandem aberkennen, aber ich vermisse es jetzt persönlich halt nicht unbedingt. Und ich glaube, es gibt's halt wirklich genug. Also wenn du dir die Begeisterung in diesen Comic-Con-Hallen, wenn dann irgendein Film angekündigt wird, ein neuer Teil oder so, anhörst, dann hast du da, glaube ich, genau dieselbe Form von Teil performativer, aber Teil auch genuiner Begeisterung, die du halt in der Videospielbranche hast. Ich glaube, da, wo die Medien populär werden, nähern sie sich immer an. Und ich glaube, wenn es noch ein Harry Potter-Teil gäbe oder so, oder das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da so viel verbrannte Erde außenrum ist, aber wenn es vergleichbare Bücher gäbe und eine vergleichbare Bühne, dann würde sich da genauso gefreut. Also ich glaube, das ist immer nur eine Frage von, welche Werbung funktioniert da und wie populär ist das jeweilige Produkt? Also an der Spitze gleichen sich diese Medien dann doch irgendwie an.
Ja, stimmt. Aber ich hätte manchmal gerne so eine ganz seltsame Show, wo dann sowas, oder wenn es so hieß, wenn bei den Oscars in der Werbung die krassesten Trailer, die wir alle noch nicht gesehen haben, gezeigt werden würden oder irgendwie sowas, fände ich manchmal ganz witzig, aber gleichzeitig ist genau das, woran eigentlich diese Berichterstattung so krass krankt bei den Games, weil die Leute so den Publishern an den Lippen hängen und mit denen verbandelt sind und das ist eigentlich halt bescheuert, aber für den Unterhaltungswert ist es eigentlich.
Es ist immer komisch, wenn so ein neuer Trailer irgendwo droppt, oder? So beim Super Bowl oder sowas. Mhm. Eigentlich eher so verwirrend.
Und mittlerweile wird es einfach so halt angekündigt auf Twitter, ne? Morgen kommt der Teaser zum Trailer, dann kommt der Trailer und
ist es vielleicht auch eine Frage von dem Ende von Events, also Messen werden ja in den meisten Branchen immer weniger wichtig und haben jetzt gerade auch in der Zeit, wo sie nicht mehr physisch stattfinden können, nochmal an Wert verloren. Und ist es vielleicht einfach so, dass Marketingkampagnen so viel effektiver sind, wenn sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf spezifische Orte und Bühnen, sondern man schafft sich ja, genau wie Donald Trump das halt irgendwie zum Beispiel gemacht hat, ich will den Vergleich nicht darüber hinaus strapazieren, man schafft sich doch die eigenen Bühnen, man schafft sich die eigenen Kommunikationskanäle und ich glaube, das ist doch viel mehr die Zukunft. Also ich glaube, das wird auch bei den Videospielen in Zukunft weniger und in anderen Rahmen stattfinden.
Ist jetzt schon so, ne? Also wir sehen, dass die Strukturen wegbrechen. Die E3 in Los Angeles als so physische Messe gibt's eben gerade nicht mehr. Und jetzt findet quasi die E3 digital statt. Aber nicht alle dieser Konferenzen gehören überhaupt zur E3, sondern Leute machen auch schon ihr eigenes Ding und merken halt, okay, wir können auch einfach unseren Stream hochladen. Das gucken die Leute auch. Warum brauchen wir eigentlich diese Stände da? Warum müssen wir das alles machen? Das wird's bestimmt auch mehr geben. Und 100% stimmt, wir haben das ja bei Disney auch, diese großen Star-Wars-Feste und sowas. Ja, das ist das gibt's auf jeden Fall nur. Ich fände halt witzig, diese Verschränkung, die es beim Gaming gibt. Also Leute spielen die großen Blockbuster wie Call of Duty, aber freuen sich auch über so ein ganz kleines Indie-Spiel von einem Entwickler. Ich fände halt witzig, wenn so nach dem Fast and the Furious-Trailer gesagt wurde, und jetzt unser Indie-Showcase, und dann ist da so Christian Petzold und irgendwie Marnade oder weiß ich nicht was. Und Leute feiern die aus so ein bisschen. Das fände ich einfach ganz süß. Ich würde es einfach gerne einmal sehen, wie wäre das, wenn man das so umsetzen würde. Und was würde uns das verraten?
Ja. Was tragt Christian Petzold-Fans zu diesen Messen, Christian?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich versuche gerade, mir irgendwas zu überlegen. Sie verkleiden sich als dieser Wels oder so aus Undie. Delfine oder sowas. Gibt's bestimmt eine ganze Menge Geiles. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich freue mich auf Stranger of Paradise. Ich freue mich darauf, dass das Chaos getötet wird. Da bin ich begeistert und angetan. Und ich hoffe, da wird auch noch ein Film oder eine Serie oder eine umfassende Literaturreihe draus.
Ja, das hoffe ich auch. Nintendo haben wir noch nicht gesehen. Wer weiß, was die machen. Wir wissen, was Bo Burnham gemacht hat, als wir alle im Lockdown waren, als wir alle viel zu Hause saßen und wir hauptsächlich gepodcastet haben, hat dieser Stand-Up-Comedian ein neues Netflix-Special aufgenommen. Netflix ist ja mittlerweile echt so der Go-To-Ort für die großen Specials, wo auch richtig viel Geld gezahlt wird, was man so hört. Also fast alle ja Seinfeld und Bill Burr und die ganzen Großen alle ihre Comedy-Specials machen. Und es hat ja zum Beispiel auch Chappelle eins gemacht, das dann tatsächlich während Lockdown war, vor so ganz wenig Publikum, was auch sehr politisch war. Und Bo Burnham ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Ich bin nicht so vertraut mit seinen anderen Stand-Up-Specials. Er ist ja auch der Regisseur von Eighth Grade, was ich nochmal irgendwie ganz interessant finde. Er hat noch mitgespielt in Promising Young Woman, ja so da den Love Interest mit problematischer Seite. Und jetzt ist dieses Special rausgekommen und gefühlt in meiner Bubble eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe es in vielen Insta-Stories gesehen, ich habe es von vielen Journalisten gesehen auf Twitter, muss man sich unbedingt angucken, ist komplett genial. Und er hat das weitestgehend alleine produziert zu Hause und in so einem, ne, bei sich zu Hause da, in so einem extra, weiß nicht, Anbau. Und es ist so eine Mischung aus Parodie auf verschiedene Internetformate. Es sind sehr viele Songs da drin, quasi so Musical-Nummern mit einem komödiantischen Thema meistens. Und so ein bisschen, ja, so Selbstbespiegelung. Er hatte Panikattacken, glaube ich, vor ein paar Jahren, als er noch öffentlich aufgetreten ist. Wollte dann 2020 quasi zurück auf die große Bühne. Diese Tour musste ausfallen. Dann hat er gesagt, er macht das alles halt alleine. Und es ist zumindest auf der so audiovisuellen Seite, der Seite der Umsetzung. Also ich finde es ganz interessant, wenn wir über Autorentheorie reden, wie viel hat der Einzelne überhaupt wirklich Kontrolle über sein Werk, ne? Auch Hideo Kojima und sowas hier jetzt, wo er scheinbar das meiste allein gemacht hat. Schon unfassbar, finde ich, wie viel er da rausgeholt hat und sich scheinbar selber beigebracht hat, was Beleuchtung angeht, was visuelle Tricks angeht, Schnitttechnik, Musikproduktion, alles selber produziert und so weiter. Und ja, scheint eins der großen popkulturellen Dinger dieses Jahr zu sein. Ich fand's über weite Strecken relativ unerträglich, aber mich interessiert natürlich, wie findest du das? Ihr redet ja auch bei Kulturindustrie noch drüber, um das vielleicht nochmal zu sagen, da kann man sich dann auch noch ein paar Meinungen abholen.
Ich mochte das Einstiegsbild. Wir haben da so eine ganz starke räumliche Konzentration, aber einen sehr zerstreuten Blick. Es beginnt ja damit, er hat so eine Stirnlampe an den Kopf montiert und leuchtet damit auf so eine Discokugel und dann tanzen um ihn herum natürlich so Sterne. Und ich habe das Gefühl, das ist schon irgendwie auch ein prägnantes Bild. So das Individuum, das sich der in so einem sozio-digitalen Kontext so als Kollektiv erfährt. Das Einzelne zerstreut sich ins Große. Aber wenn ich mir das im Gesamten anschaue, dieses Special, dann finde ich unerträglich, wie du gesagt hast, schon eigentlich ganz treffend. Ich habe manchmal das Gefühl, da wurde so eine kuriose Abkürzung erfunden jetzt, neuerdings, in der Popkultur im Gesamten, aber auch in Teilen der Hochkultur. Wir hatten vorher immer diesen ganz starken Mythos, Kunst würde sich irgendwie aus Leid speisen. Also Leid verwandelt sich in Kunst und nur der Leidende kann wirklich Künstler sein. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so eine neue Form von Abkürzung, wo man einfach vom eigenen Leid erzählt und dadurch das Gefühl hat, Künstler zu sein. Also man nimmt so eine komische, einen Kurzschluss, der nicht so richtig funktioniert. Und deshalb ist das Ergebnis dann etwas, was ich irgendwie so der lamoyante Millionär nennen will. Jemand, der wahnsinnig erfolgreich ist. Also sowohl kritisch als auch finanziell, der angesehen ist innerhalb seiner Branche, bei der Kritik angesehen ist, der aber auch, ja, wie wir hier sehen, große Netflix-Specials finanziert bekommt, der mit großer Sicherheit mindestens halt mehrfach Millionär ist, der aber trotzdem vor allen Dingen von seinem Schmerz und von seinem Leid erzählt. Und das ist natürlich nichts, was ich ihm absprechen will. Keine dieser Erfahrungen ist weniger echt oder weniger schmerzlich, nur weil er reich ist, aber es fühlt sich für mich an vielen Stellen dann dadurch auch sehr nach Nabelschau an, nach einem so einem Selbstmitleid, einer Wehleidigkeit, wo ich irgendwie relativ schwer mit klarkomme. Und es versteift sich in diesem Innenraum natürlich auch ganz stark auf so eine rekursive Logik. Alles wird gespiegelt, wie du schon sagst, aber auch vervielfältigt. Es hat so eine Ouroboros-Qualität. Und man merkt, hier ist jemand, der ist reflektiert, der ist sicher intelligent, und der weiß um alle Widersprüche, die sein Leben aufwirft, die in seinem Leben enthalten sind. Also zum Beispiel, wie in einem der frühen Songs angesprochen, dass er halt irgendwie jemand, der weiß und reich und privilegiert ist, aber der versucht irgendwie Teil von sozialen Veränderungsprozessen zu sein, in einer Zeit, in der man die ganze Zeit genau diesen Menschen sagt, hey, ihr solltet vielleicht nicht in den Mittelpunkt treten. Und er ist in der Lage, all diese Widersprüche zu beleuchten, aber an keinem Punkt findet er irgendeine interessante oder befriedigende Auflösung für das Ganze, aber oder auch nur irgendeinen neuen Blick da drauf. Man hat das Gefühl, das ist alles Paraphrase, das ist alles Selbstkritik, die wir kennen, so eine Selbstkasteiung von einem bürgerlichen Milieu. Und ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, er sagt auch nichts Eigenes, sondern er sagt nur das, was alle um ihn herum auch denken. Ich glaube, deshalb schlägt er in so einer bestimmten Blase, in unserer Blase, so wahnsinnig gut auf, weil er so das ausstellt und erzählt, was wir alle wissen und fühlen und glauben. Es ist so ein bisschen Relatability-Comedy. Es ist ja nicht mehr wirklich witzig, aber es ist auch nicht, wie man das in den letzten Jahren oft hatte, der Komiker als Public Intellectual, sage ich jetzt mal. Das stößt halt irgendwo an einem Punkt auch an Grenzen. Sondern es bleibt halt nur noch Emphase. Es bleibt das Fühlen, das wir alle irgendwie auch haben und das Wiederholen dieses großen Gefühls. Und das war für mich irgendwie sehr anstrengend. Und seine Ziele finde ich auch wahnsinnig simpel. Also im Jahr 2021 oder von mir aus 2020, wenn er es geschrieben hat, einen Song über White Women on Instagram zu machen, nachdem das tausendmal in jeder möglichen Form durchgearbeitet ist, das finde ich einfach irgendwie nicht so spannend. Also da hätte ich mir auch einfach andere Themen und Ideen und Fragen gewünscht.
Das ging mir auch so. Also ich glaube auch, dass wenn man so sehr nah an so einer Gedankenwelt ist, ne, und er ist irgendwie jetzt 30 geworden, hat lange Haare, saß viel zu Hause, macht sich die Gedanken darüber, was so die Rolle als weiße Personen, die irgendwie, weiße männliche Cis-Personen, die irgendwie kreative Arbeit macht und sowas noch sein kann bei vielen Struggles, die es gibt. Was ist da so meine Rolle? Was ist auch die Rolle, wenn du, ja, also diese alten weißen Männer, über die sich alle lustig machen und man wirklich straight darauf zugeht, genau so jemand zu sein. Ich verstehe das alles. Und in mir war es aber so nah manchmal an so Sachen, die ich auch hatte, dass ich dachte, oh, ich find's irgendwie unangenehm, weil so, ich würde mich da gar nicht so trauen, das dann irgendwie so umzusetzen. Und diese krasse Selbstreflexion darin führt dann gar nicht so richtig an so ein Ziel. Man will so ein bisschen alles haben, also have your cake and eat it too. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich verstehe, dass er das macht. Ich verstehe die Gedankengänge und ich finde es gut, wenn sich Comedy damit auseinandersetzt, wenn irgendwie Hannah Gadsby mal dann in einem Special dann irgendwie so eine sehr krasse Selbstreflexion ihrer Rolle macht, wenn Bo Burnham das auch macht. Aber ich finde auch, ja, kann man dann, wenn man sich auch die Struggles von anderen Gruppen dann so ein bisschen auch annehmen will, wieder so als weiße Person, um dann auch relevant zu bleiben, das wirklich so machen. Also ist es dann wirklich so witzig, wenn du halt als weißer Typ über weiße Frauen auf Instagram halt irgendwie dich lustig machst, so? Oder ist es nicht dann doch so ein bisschen so ein Joke, der ein bisschen flach ist? Ich finde, in Teilen, da sind sehr gute Beobachtungen drin und richtig coole Gags auch. Also ich fand zum Beispiel in diesem White Women on Instagram Song richtig nice, dass ja dann diese ganzen Sachen, die wir alle kennen, und manche, also man kann ja auch nicht sagen, es ist ja nicht jeder Gag, der schon mal gemacht wurde, dann durch. Manchmal, man lacht ja, also nee, ich habe zum Beispiel sehr, als er sagt, is this heaven, und er steht da und pointet so nach oben und das ist halt diese 27, dieser Ballon, da habe ich mich natürlich totgelacht. Und ich fand's cool, als dann halt zwischen diesen ganzen Postings dann ja kommt so, und ja, und das Foto von meiner Mutter, und dann wird's ja so ganz emotional und Jolie Little Girl, irgendwie Mrs. You und keine Ahnung so. Das fand ich wirklich emotional bewegend. Und ich habe dann bei Wolfgang im Video gesehen, dass er meinte, das ist ja quasi, also fake quasi auf Instagram. Die Mutter lebt noch, aber man denkt sich da rein. So hatte ich das gar nicht gesehen. Kann sein, das ist ein Influencer-Trend, den ich nicht kenne. Ich dachte dann eher so, ja klar, manches davon ist trotzdem irgendwie, also die Leute fühlen das halt wirklich, was sie hochladen. Sie sind nicht so ironisch verbrämt, sondern jetzt gibt's halt den Kaffee. Dann gibt's, ich glaube, nach diesem Ding mit der Mutter kommt dann a goat cheese salad oder sowas. Ja, also ich fand das dann schon ganz witzig und manchmal traf das so einen Punkt. Da, finde ich, hat es so einen Punkt getroffen, so eine Art Selbstreferenzialität, die er ausgestellt hat. Ich fand's stark, als er diesen Song gemacht hat über Being an Unpaid Intern und dann selber das eigene Reaction-Video drauf gemacht hat und dann fing das nächste Reaction-Video an und dann ist er, das hat so ganz gut gezeigt, finde ich, in welchen Gedankenschleifen man sich selber immer auf höheren Ebenen wieder reflektiert, so, also sowas, was wir auch ein bisschen bei
Aber es ist doch selber Teil davon.
Von Charlie Kaufman. Genau, und bei I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman, finde ich, auch ganz gut gesehen haben, wie man sich in so Gedankenspiralen verlieren kann. Nur die Frage ist dann halt, ist das wirklich neu und interessant? Und gibt es da noch eine extra Ebene? Also soll dieses ganze Projekt eigentlich auch wieder ironisch und albern sein? Nur ich finde halt, wenn dann jemand so, ja, ich bin hier drin, ich habe es jetzt so lange versucht zu machen und ich schaffe das irgendwie nicht und keine Ahnung, wo ich so dachte, niemand hat das von dir erwartet. Ne? Also du musst jetzt nicht dich ein Jahr einschließen, was du bestimmt nicht gemacht hast in diesem Raum, ja, um dieses Special dann fertig zu machen. Und was ich sagen muss, ich fand's einfach nicht so witzig an vielen Stellen. Also ich fand so, dass diesem, also es war wirklich so wie Best-of-Sachen, die auf Twitter abgehen, irgendwie mal noch was über Jeff Bezos und dann FaceTiming with my Mom und so. Und klar, sind halt alles Sachen, die wir auch schon kennen, die hier in so Songs verpackt werden. Die Songs ähneln sich sehr, also natürlich toll, dass er die alle selber geschrieben hat, aber es ist immer so ein bisschen gleich. Und here comes the content, klar, das ist irgendwie ganz witzig. Aber ich dachte auch so, ich finde ein paar Sachen ganz witzig. Ich finde es beeindruckend, wie es gemacht ist. Aber ich dachte zwischendurch, wenn wir jetzt nicht darüber reden würden, würde ich, glaube ich, ausmachen, weil irgendwie hat man viele dieser Gags schon woanders halt irgendwo gesehen. So, das ist so ein bisschen das Ding. Ich fand, man hat einfach viel abgegrast und das fand ich einfach nicht so spannend. Aber natürlich habe ich es jetzt auch gesehen, als wirklich alle gesagt haben, das ist das Beste, was sie jemals gesehen haben. Dann dachte ich so, nö. Ja.
Also ich weiß auch nicht. Ich fand es weder zu irgendeinem Zeitpunkt sonderlich witzig, noch zu irgendeinem Zeitpunkt sonderlich emotional, sondern ich habe da drauf geschaut und nicht gedacht einfach, das kenne ich schon alles, sondern ich finde das auch nicht gut. Also ich finde auch sowas wie White Woman on Instagram, ich habe das Gefühl, diese diskursive Figur der White Woman ist ja auch nur eine Möglichkeit, um tradierte sexistische Analysemuster nochmal zu benutzen und sich dabei progressiv zu fühlen. Das sehe ich im Internet wahnsinnig viel, dass das so eine, ja, Whitewashing-Funktion, haha, irgendwie hat, dass man plötzlich das, was man über Frauen vorher sagen wollte, dann plötzlich über weiße Frauen sagen darf. Das erschließt sich mir nicht ganz, wie das mit so einer progressiven zeitgenössischen Rhetorik einhergeht. Aber auch darüber hinaus fand ich keine dieser Beobachtungen interessant, sondern zum Beispiel, was du gerade gelobt hast, die Reaktionen auf Reaktionen auf Reaktionen, das ist ja auch so ein Modus, den wir gerade überall in Kulturkritik gesehen haben, dass Leute gesagt haben, okay, hey, alles verliert sich in so Schleifen, alles sind Abstufungen desselben und so, das Rekursive, das ich schon angesprochen habe. Das ist, oder auch zum Beispiel diese Gags über YouTube-Rhetorik oder über Streaming, das ist alles als Gag auch so vertraut, dass ich mich frage, also das man muss doch als Künstler, gerade wenn man vom Internet erzählt, auch mit dem in Verbindung stehen. Man muss sich doch bewusst sein, dass man hier in irgendeiner Form paraphrasiert. Man muss doch diesen gordischen Knoten zerschlagen. Man muss doch eine Sehnsucht nach diesem dezisionistischen Moment haben, wo man irgendwie so eine Handlung im Hannah-Arendtschen Sinne irgendwie halt begeht. Also tatsächlich was Neues beginnt, eine neue Reihung, eine neue Form von endloser Wiederholung. Und wie schon gesagt, ich finde diesen Diskurs, den wir heute um Mental Health führen, sicher sinnvoll in Teilen. Aber ich finde es auch irgendwie merkwürdig, als jemand, der auch mit solchen Problemen zu kämpfen hatte, dass das plötzlich eine scheinbar universelle Individualerfahrung ist. Also, dass scheinbar jeder diese Probleme so offen ausstellt, aber daraus kein neuer Zugang entwickelt, sondern dass immer noch ein individuelles Problem irgendwie bleibt, auch wenn gleichzeitig das alle ausstellen. Man ist auch im Raum, in dem das wohl jeder hat, immer noch allein damit. Ich erinnere mich so ein bisschen bei diesem Special auch zum Beispiel an BoJack Horseman, wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, ja, ungefähr so fühlen sich Teile davon an, aber du erzählst mir immer wieder das Gleiche davon. Und da komme ich an den Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ich habe das Gefühl, wir sind gesellschaftlich insgesamt oder analytisch insgesamt an einem Punkt, wo das reine Betrachten, das Feststellen wirkungslos geworden ist, wo wir in der Regel eigentlich um alle Probleme, die wir haben, wissen. Wir können die sehr klar benennen und wahrscheinlich würden die meisten Leute, die dieselben Probleme und dieselben Fragen halt so vorsetzen, wenn du jetzt so rumgehst. Die meisten Leute würden dir sagen, hey, Klimawandel ist ein Ding und soziale Ungleichheit und so weiter. Die Sachen, die er hier auch in seinen Songs aufzählt. Aber dadurch ist das ja auch so ein bisschen zum Gummihammer geworden. Also es gibt so einen schönen Text von Dietmar Dart, in dem er damit über Ideologiekritik spricht und sagt, das ist zum Gummihammer geworden, weil wir heute alle in der Lage sind, Probleme zu benennen und auch halt so den Ausdruck von bestimmten gesellschaftlichen Strukturen in allem, wo sie verborgen sind, abzulesen. Aber es ändert sich ja trotzdem nichts daran. Und das war die Erfahrung, die sich bei mir auch durch dieses Special gezogen hat, dass ich dachte, ich weiß das alles und jetzt.
Ja, ich habe manchmal die Erfahrung, wenn ich Freundinnen, Freunden erzähle manchmal von so depressiven Episoden, Einsamkeitserfahrungen auch im Lockdown, dass manchmal ganz schnell kommt, ja, mach einfach sofort eine Therapie und dann ist das Thema wie so gegessen. Also dann ist dieses Thema dann irgendwie so durch, ja, mach mal eine Therapie. Und natürlich ist es wichtig und so weiter, klar. Aber es wird mittlerweile manchmal so abgehakt. Und ich hatte hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ein sehr großes Abhaken von sehr vielen Sachen ist. Und manche, klar, muss ich schmunzeln. Also wenn er einen Song darüber macht, dass er früher mal, als dass er halt problematic ist, weil er früher mal als Kind irgendwie als Aladdin verkleidet war und dann in der zweiten Strophe er quasi die erste Strophe dieses Songs als problematic nochmal wieder auseinander nimmt. Das finde ich witzig, weil es natürlich so diese Gedankenschleifen zeigt, in denen man sich befindet und so weiter. Aber es ist ein sehr starkes Abgrasen von Thematiken, die wir, glaube ich, schon kennen, die er so ein bisschen zusammenzurrt. Und das denke ich dann auch, dass ich so das ganz neue Radikale, außer vielleicht in der Umsetzung, wie er das selber gemacht hat, da nicht gesehen habe, sondern eher so ein Status quo, wie fühlt sich ein erfolgreicher, weißer Comedian im Lockdown, der die Möglichkeit hat, so ein krasses Special mit da finanziellen Mitteln zu produzieren und der auch Anxiety und Angstzustände hat, wie fühlt er sich so und was macht er so und wie versucht er sich in der Comedy auch zu imprägnieren gegen andere Sachen. Und wir haben, finde ich, es ist gerade total die Zeit, in der Comedy selbstreflexiv wird und Leute versuchen nur noch politische oder ganz viel politische Comedy zu machen und immer versuchen, so auf dieser richtigen Seite zu sein. Es ist dann oft nicht so witzig, weil meistens sind tatsächlich Grenzüberschreitungen irgendwie lustig, Sachen, wo man sagt, ah, das ist unangenehm. Und oft ist Comedy ein Ausprobieren. Und ich fand Seth Rogen, so problematisch wie der wieder ist, weil er irgendwie hier James Franco deckt und sowas, aber der meinte irgendwann mal in so einem Artikel, man muss einfach bei manchen Jokes auch einfach sagen, ja, ist schlecht gealtert, würden wir heute nicht mehr so machen, die Jokes sind Hangover. Und es ist dann so, ich stehe aber dazu, dass ich die gemacht habe. Ich versuche das jetzt nicht irgendwie aus irgendwas zu erklären, sondern sage so, das war für uns so die Zeit, wir haben das so gemacht, der Joke ist scheiße gealtert, sorry. Ich kann das jetzt nicht alles irgendwie jetzt runternehmen oder sowas, heute machen wir es anders. So. Und das ist was, wo sich, glaube ich, viele mit beschäftigen. Und ich, was ich nicht so ganz gesehen habe hier, ist, also wir haben, es gibt auch Journalistinnen und Journalisten, wo man das Gefühl hat, es zählt nur noch der Twitter-Diskurs. Oder wir sehen es auch auf Twitter, es zählen nur noch so ganz bestimmte Sachen, die gerade aktuell sind. Und es wird eher nicht so stark manchmal versucht, ganz neue Sachen zu finden. Neulich wurde das, in einem Tweet war das, glaube ich, das Neo-Magazin, nee, wer ist jetzt, ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann, gelobt in seiner neuen Form, weil jemand hat gesagt, hat es mit der Heute-Show verglichen und gemeint, die Heute-Show kocht oft Themen auf, die so ein bisschen da sind. Und das hat das Neo-Magazin auch eigentlich oft gemacht. Und mittlerweile versuchen sie schon manchmal auch einfach neue Sachen zu setzen. Und dann machen sie halt Sand. Oder dann machen sie diese Influencer-in-Dubai-Geschichte oder sowas. Und da dachte ich auch so, das finde ich dann ganz cool. Und das ist tatsächlich ein bisschen was, was mir hier bei Bo Burnham fehlt. Ich hätte, glaube ich, in dieser Konstruktion, wie das ist, irgendwie so ein paar Sachen auch vielleicht gern gesehen, die mich wirklich irritieren oder die ich unangenehm finde oder wo ich sagte, okay, krass, da fühle ich mich jetzt wirklich aber verstanden und nicht, da fühle ich mich so verstanden, wie ich halt das im Online-Diskurs ganz oft sehe. Wir sind halt alle alleine, wir sind alle drin, es ist schwierig, wieder was zu machen. Und vor allem, weißt du, dieses, wenn man das Grundnarrativ hat, ist man es ganz schlecht drauf und es ist ganz schwer, was zu machen. Und dann liefert man aber dieses Special ab, das so unglaublich viel Arbeitsaufwand hat, ist es halt so krass unsympathisch. Also vielleicht soll das auch so sein, aber ich fand ihn so unsympathisch in dieser Rolle, so wie ich auch mich, glaube ich, unsympathisch finde. Da war dann schon so eine Spiegelung manchmal. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich intendiert ist oder man ihn am Ende umarmen soll und sagen soll, toll, dass du es durch diesen Lockdown geschafft hast mit diesem Special.
Das war mehr mein Eindruck, dass man vielleicht da irgendwie auch das Schulterklopfen schon antizipiert. Ich muss sagen, es gab Momente, die mich geärgert haben. Also zum Beispiel als er da am Klavier sitzt, einen Song sitzt und dann so eine Handpuppe dazu nimmt. Das ist sowieso schon mal ein schwieriger Move.
Ich weiß, welchen Moment du meinst, ja.
Und das Ding ist, dass diese Socke dann zuerst halt Sachen sagt, die wir wahrscheinlich auch in irgendeiner Form teilen würden, Kritik am Kapital und so weiter. Aber dann wird das sofort mit einer Verschwörungstheorie verbunden. Dann spricht man da von den pädophilen Kabalen und so.
Das fand ich auch interessant. Wo kam das her? Hat im Discord auch, haben es auch Leute geschrieben bei uns. Und da dachte ich auch, warum, was sollte das denn jetzt?
Na, man wirft da einfach halt verschiedene Narrative zusammen, um zu diskreditieren. Also so wie man natürlich auch, glaube ich, im liberalen Milieu manchmal so die Tendenz hat, jede Kritik an eigenen Aussagen so zu überhöhen und gleich mit anderem in Verbindung zu bringen. Das ist bei aller Kritik und bei allen Dog Whistles und so auch natürlich eine Strategie, die manchmal funktioniert. So macht man das halt eben auch mit linkeren Aussagen. Und da sah ich das halt irgendwie so zusammengeführt. Und damit will ich nicht sagen, dass es das nicht gibt. Also es gibt ja durchaus genug linke amerikanische Podcasts zum Beispiel, die dann irgendwann anfingen, sich sehr intensiv mit Epstein zu beschäftigen und da vielleicht auch so ein bisschen abgedriftet sind oder so Sachen wie TrueAnon oder sowas. Aber trotzdem scheint mir das irgendwie schwierig zu sein in dem Kontext. Also nicht, dass mich das geärgert hat. Ich finde ja allgemein, das ist ja auch irgendwie, ich würde mich gerne lieber von mehr jetzt mittlerweile ärgern lassen und mehr gestört werden und so. Aber ich fand das einfach so ein bisschen schwach und ich finde, da sieht man dann auch die Grenzen der Analyse halt sehr deutlich hervortreten.
Genau, ich fand, es war mir zu viel Nabelschau und zu wenig einfach verrückte Comedy, glaube ich. Das hätte ich, glaube ich, lieber gesehen als viele Teile dann, die da drin waren. Und in der politischen Kritik eine stärkere Bissigkeit. Also wenn Bill Burr, so scheiße, wie ich viele Sachen auch finde, die er macht, aber wenn er da als so ein Bit über Foxconn halt, wo jemand dann da rausspringt und dann von dem Netz irgendwie unten aufgehalten wird und wieder hoch reinfliegt in diese Fabrik und weiter halt an dem iPhone schraubt und sowas. So dieses super giftige auch dagegen, ja. Oder diese Rants gegen Steve Jobs, die er auch hatte, ne, irgendwie das finde ich immer noch so witzig, wie Börder so sagt, irgendwie so wie Steve Jobs sich auch selber vermarktet hat, also auf diesen Plakaten: Gandhi, The Beatles, Bob Dylan, me, also irgendwie, und als, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, das einen tiefer trifft in manchen Sachen, so finde ich, als da ist hier nicht so viel drin, ne.
Als Prediction für die nahe Zukunft: Kultur ist ja oft eine Pendelbewegung und wir haben nach der Edginess der 90er und 2000er eine sehr starke Pendelbewegung gemacht und ich habe irgendwie das Gefühl, oder also ich lese das überall aus der Popkultur, die so erscheint, mit heraus, dass wir uns wieder stärker irgendwie in Richtung Zynismus und Transgression und Düsternis bewegen. Also irgendwie, ich sehe, so ich fühle das so, in 5 bis 10 Jahren sitzen wir und haben wieder sehr viel mehr von diesem vermeintlich überwundenen schwarzen Humor und solche Sachen. Ist das nicht auch ein Gefühl, das du manchmal hast, dass das so wieder in diese Richtung geht in Teilen?
Ja, habe auch das Gefühl, dass wir das wieder stärker kriegen werden, dass es ein bisschen härter oder vielleicht härter politischer auch manchmal noch in Sachen wird. Also wenn wir so alt, wie hieß der nochmal, Bill Hicks oder sowas, wenn er über die Werbebranche oder sowas geredet hat, also wo es wirklich auch giftig wurde und man nicht das so abnicken konnte immer, sondern wirklich auch, also man hat sich totgelacht, aber ist dann danach rausgegangen und hat dann wirklich überlegt, was ist eigentlich meine eigene Stellung hier. Ich fand, also das zeigt ja auch nochmal, wie man auch ein Special machen kann ohne Publikum zum Beispiel, ne? Da haben ja auch viele so Formate so ein bisschen gefällt oder waren auf einmal komisch, also Last Week Tonight oder sowas ohne die Lacher auf einmal relativ unangenehm. Aber zum Beispiel hat er Aziz Ansari das auch in seinem Special so ein bisschen versucht, mit Sachen umzugehen, auch mit so einer neuen Wokeness. Und da musste ich auch so lachen, weil er da auch die Leute so vorgeführt hat, wo er dann dieses Canceling von R. Kelly gegen das Canceling von Michael Jackson halt so aufgerechnet hat bei denen mit dem Publikum und sowas. Ah, okay, den habt ihr jetzt, den da nicht oder so, da sind die Songs zu gut oder so. Da ist er so ein bisschen stärker, fand ich, so auch so in die Wunde gegangen. Das hatte ich hier einfach jetzt nicht so stark das Gefühl. Ich will nicht absprechen, dass das ein unglaublicher Aufwand ist, dieses Special, aber klar. Ich find's auch sehr irgendwie safe einfach. Ein bisschen safe gespielt, obwohl er dann da nackt ist und sonst was, aber es hat sowas, weiß ich auch nicht. Ja. Ja.
Ich meine das jetzt auch erstmal noch gar nicht wertend, sondern ich habe einfach das Gefühl, ich nehme so eine mehr oder minder unterschwellige Sehnsucht danach wahr, in Teilen so von auch einer Blase, die das alles sehr umarmt hat, die sich auch in dieser Sprache sehr wohlfühlt eigentlich. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, man verpanzert sich auch manchmal, weil vermeintliche Gegner, Gegenseiten halt auf diese unterschwellige Sehnsucht oder so dieses Gefühl davon, dass das auch in irgendeiner Form eine Repression darstellt an sich selbst, also so was wirklich so Freudianisches, so was Verdrängendes, dass das irgendwie da ist. Und ich glaube, das will man sich an sich nicht wahrhaben. Und das spüre ich manchmal in Comedy-Specials, die so sehr in solchen Sachen aufgehen, dass das auch irgendso einen inneren Drang nach Transgression in Teilen verdrängt. Also das kann natürlich auch alles reine Spekulation und Projektion vielleicht sein oder so, aber irgendwie sehe ich unsere Kultur in Teilen in diese Richtung gehen.
Das sollte halt auf jeden Fall nicht den rechten oder eher rechten Comedians und Comedians überlassen werden. Ich stand neulich zufällig neben Lisa Eckert an der Ampel. Ich guck so links und dann so, huch, was ist denn jetzt?
Hat sie deutsche Gabbana getragen oder?
Nicht so krasses Outfit, dachte ich. Ich dachte auch Versace oder sowas. Ich glaube, es waren ganz normale Turnschuhe und so ein Mantel. Aber ich kenne mich natürlich auch nicht so mit Mode aus. Aber
hat wahrscheinlich trotzdem 8.000 pro Schuh gekostet.
In Leipzig, ich denke mal schon, ja. Aber da dachte ich so, klar, es gibt diese Sehnsucht und sie wird vor allem von einer bestimmten Art von Comedians bespielt, die auf diesen, was man ja nicht mehr sagen darf, Zug und sowas aufspringen. Und ich glaube, dass es schon interessant ist aus einer linkeren Sicht, wie macht man es, aber ich glaube, so dieses bissige, man muss nicht immer nur nach oben treten, aber auch gegen Kapital und auch gegen den Einzelnen und die Verstrickung so, da ist, glaube ich, auch viel hartes Potenzial drin, was manche auf Twitter auch ganz gut so machen, finde ich, und bei anderen merkst du halt so, dass es sehr zahm an den Meinungen und Sachen so lang geschrieben ist, die halt eh so vorherrschen. Und ich glaube auch, dass also dass es einfach interessant ist, wie sich das so weiterentwickelt. Und man muss sich halt aber auch irgendwie, ja, trauen. Halt, Finger an die Wunde legen ist immer auch schwierig, ja.
Ja. Ich glaube, besser Finger in die Wunde legen als Wunde sein. Ich habe das Gefühl, also Bo Burnham ist hier ja nur noch offenliegende Wunde für das Publikum, oder?
Ja. Nicht nur, manche Sachen, ja, also ich komme natürlich auch immer daran, wie witzig findet man einzelne Sachen und sowas, ne, wie beeindruckend findet man das, aber ich finde schon, ja, ich finde diese Teile jetzt nicht so richtig gebraucht, aber ich habe jetzt auch nicht diese zweistündigen YouTube-Videos gesehen, die das alles nochmal auseinandernehmen, vielleicht habe ich auch so eine größer liegende Sache nicht so ganz erkannt oder so, das kann auch noch sein, ne, will ich mir mal offen lassen, was da noch so drin ist, aber auf jeden Fall, ja, war das so ein bisschen unsere Meinung dazu und dazu passt so ein bisschen, wir kommen mal zu Texten. Ein Text, den du rausgesucht hast, The Aesthetics of Cope Panic Entertainment in the Pandemic Era, ist bei Reverse Shot erschienen von Chloe Lizotte. Ich packe die Links in die Shownotes rein zu diesen Artikeln. Und ich fand den Artikel ganz interessant, weil ich erst dachte, das ist so eine wirkliche Analyse eines Phänomens, aber es war auch sehr viel aufzählen. Also sie zählt erstmal sehr viel auf, wie haben eigentlich unterschiedliche Formate mit dieser Pandemie gedealt, was gab es da für Sachen, die wir gesehen haben, die vielleicht auch zu Irritationen geführt haben. Ich fand ganz witzig, ich habe die Globes nicht geguckt, das scheinbar ja bei den Golden Globes während der Acceptance Speeches dann die anderen Nominierten immer noch so im Bild waren hinten auf dem Stream und man dann so gesehen hat, dass sie halt diese, man muss ja, das ist übrigens mein Favorite Moment natürlich von diesen Galas, dann immer bei den Oscars, wie reagieren die Leute, die den Preis nicht bekommen haben? Ja, man muss ja sowas Wohlwollendes haben. So, manche freuen sich ein bisschen zu doll, manchen sieht man auch so ein bisschen die Vergretztheit an. Ich finde eigentlich auch ganz schön, wenn sich Leute da mal ärgern, dass sie da nicht gewonnen haben für ihr Lebenswerk oder so. Nee, fürs Lebenswerk kriegt man da nicht so einen, wo mehrere nominiert sind, aber vielleicht das erste Mal nominiert sind.
Stell dir vor, du verlierst bei den Preis um das Lebenswerk.
Das wäre geil, wenn es das gäbe, oder?
Beim nächsten Leben dann vielleicht. Viel Erfolg.
Das war deine Chance. Und vor
das
allem
hätte ihr Preis sein können.
Ist der, und das fand ich auch so witzig, der Text hatte dieses Bild oben, das hatte ich natürlich schon wieder ganz vergessen, dass es ja diese Imagine-Performance gab von Gal Gadot und so weiter, wo sich sie dann gemeldet hat mit Hey guys, day 6 in self-quarantine. Wissen wir alle noch, ne? Wie wir dachten, so lang ist die Quarantäne wahrscheinlich nicht, da haben wir noch die Tage abgezählt. Little did we know. Und da ist ganz interessant, wie das so beschrieben wird, dass halt Gal Gadot dann so sagt, so ja, und egal wer ihr seid und so weiter, wir sind alle zusammen in der Pandemie und sie schreibt halt dann jetzt hier so im Artikel, naja, also Backdrops ranged from lavish bathrooms to inexplicable fields of flowers. Das fand ich so irgendwie ganz witzig. Also das ist natürlich damit die Pandemie gezeigt, wir sind eben nicht alle gleich. Und das zeigt ja auch, ne, wir haben alle nicht die Mittel gehabt, so ein Special wie Bob Burnham zu machen. Hätte ich übrigens interessanter gefunden, wenn es wirklich nur mit dem iPhone gefilmt gewesen wäre oder sowas oder nicht diese großen Mittel gehabt hätte, aber egal. Aber es ist, ich habe in dem Text jetzt nicht so eine ganze Analyse erkannt, was genau ist der Status quo, wie genau kommunizieren wir jetzt in der Medienwelt in dieser Ära, sondern eher so, was gab es eigentlich alles? Ich weiß nicht, was du da noch rausgezogen hast.
Na, ich finde erstmal interessant, immer den Versuch, Begriffe zu prägen. Und diese Aesthetics of Cope, also auf Deutsch, wie würde man sagen, so in der Ästhetik der Bewältigung oder des Zurechtkommens mit den äußeren Umständen oder so, das ist ja sicher etwas, das man zuschreiben kann. Es entsteht eine andere Ästhetik, wenn plötzlich auch in dem Bereich, wo sonst Ressourcenüberschuss eigentlich eher besteht, wo man eigentlich eher zu viel Mittel hat, sich auszudrücken, plötzlich eine Form von Mangel entsteht und man anders arbeiten muss. Das ist ja interessant, denn wie hier angedeutet wird, hat man durch diese Krisensituation plötzlich Experimente im Mainstream, Experimente in den Bereichen, die traditionell so durchgetaktet sind, dass da kein Experiment mehr stattfindet. Ein interessantes Beispiel.
Und Barbara Schöneberger und Olli Pocher schalten sich, da gab es doch dieses RTL-Format, irgendwie die Quarantäne-WG oder so, was sie dann nach 3 Folgen abgesetzt haben, wo die sich dann da zusammengeschaltet haben mit Skype, ja.
Was ja spannend ist, weil was haben wir denn noch, was in der Größe plötzlich irgendwie im Abendprogramm läuft und dann verschwindet? Also das ist ja wirklich ein interessanter Zustand. Wir haben in unserer The Labyrinth of Cinema Folge, die wir gestern aufgenommen haben, ja auch so ein bisschen unterhalten oder kurz angedeutet, vielleicht auch im Vorfeld, ich weiß es nicht mehr so genau, dass Nobuhiko Obayashis Film Hauso entstanden ist, weil die japanische Kinolandschaft so am Boden war, weil da die Studiobosse saßen und keine Ahnung mehr hatten, was sie tun sollen und jedem einen Scheck ausgestellt haben, der gesagt hat, hey, ich mach das jetzt, ich hab hier was anderes, weil, ja, ihr wisst wohl scheinbar genauso gut wie ich als Boss, der halt die ganze Zeit auf die Nase gefallen ist, was man tun muss. Und so eine ähnliche Situation ist ja auch die Corona-Krise in Teilen gewesen. Also, ich fand ganz interessant ein Beispiel. Da war zuerst die Erzählung von Paul Schrader, der seinen Film The Card Counter nicht fertigstellen konnte und dann überlegt hat, vielleicht mache ich den Rest mit Animation. Er hat es dann doch nicht gemacht, sondern er hat dann weiterdrehen können später unter Auflagen und Konditionen halt. Aber die Serie The Blacklist hat eine Folge dann tatsächlich mit Animation vollendet und da so Live-Action-Sequenzen mit Sequenzen mit Animation verbunden in der Staffel-Finalfolge von Staffel 7 oder so, The Kazanjian Brothers. Und ich finde ganz spannend, dass dann plötzlich eine breite Öffentlichkeit von Leuten, die jetzt sonst nicht spezifisch so irgendwie ein gesteigertes Interesse an dieser Kultur hat, sondern einfach halt irgendwie Abendunterhaltung will, mit so einer Art merkwürdigem Experiment konfrontiert wird, das auch eingeordnet wird mit so einem Video im Vorfeld. Und das finde ich halt spannend, weil da so Brüche in der Mainstream-Kultur überall auftauchen. Und ich meine, die werden unterschiedlich stark abgefedert. Ich meine, natürlich ist auch sowas wie diese Specials von Bo Burnham jetzt eine Art Bruch. So funktionieren natürlich Comedy-Specials normalerweise nicht. Die haben normalerweise ein Publikum und so weiter. Und das ist ja schon spannend, an welchen Orten jetzt Experimente auftauchen, aber wie das auch abgefangen wird und wie daraus auch so ein schwieriger Gestus mit entsteht. Das fand ich auch spannend an dem Text. Deshalb kommt man ja da zu dem Imagine-Video, weil da so eine Emphase auf, dass wir sind alle gleich und wir sind alle beisammen kommt. Und genauso hat zum Beispiel auch The Blacklist als Show so ein Intro bekommen, wo dann die Stars das nochmal so erklärt haben. Mhm. Und ich fand diese Trennung spannend, dass das da wohl irgendwie aufgenommen worden ist und bei Imagine nicht. Und ich finde das interessant, dass eine der zusätzlichen Experimente so eine neue Emphase auf Utopie, auf Gemeinsamkeit, auf einen Raum, wo alle zusammenleben. Also das wurde im Text beschrieben als Fantasy of Universal Solidarity, die zum Beispiel auch in Medien wie Zoom oder Livestreaming halt irgendwie herrscht. Dieses Gefühl, alle kommen zusammen. Und ich fand das interessant, sich jetzt zu fragen, so bei unserer Kultur, wo funktioniert das, wo funktioniert das nicht? Wo wird das angenommen und wo wird das abgelehnt? Und ich glaube, das ist halt irgendwie ein ganz spannender Blick drauf. So, das zieht sich ja auch zum Beispiel durch die ganze Werbung, die jetzt in der Corona-Zeit geschaltet worden ist. Da geht's auch ganz oft darum so, wir sind weiterhin für sie da, wir sind bei ihnen. Da wird plötzlich so ein Gedanke von Community aufgebaut, der vorher in unserer Mainstream-Kultur nicht so da war. Und ich finde halt die spannende Frage, wie viel von dieser Aesthetic of Cope eine neue Praxis wird, was davon halt in den Alltag übertragen wird und was nicht. Und was sind so die Brüche und die Reibungen, die noch entstehen können und bei solchen Krisen halt?
Ja, interessant. In der Popkultur fällt mir hauptsächlich dieser Writers Guild Strike ein, den es mal gab irgendwann, als dann diese ganzen Serien auf einmal kürzere, Heroes Staffel 2 oder sowas war dann nur so ganz kurz, weil dann gab es da keine Folgen mehr und so weiter. Und da hat man auch halt über unterschiedliche Medien so ein außer fiktionales Element drin gehabt, das sich auf einmal aber in die Fiktion dann wieder zurückbegeben hat und man es dann daran erkennen konnte und man halt sagt, ja genau, da war das halt damals so, die haben dann gestrikt und deswegen gab's dann eine kürzere Staffel oder deswegen wurde die Serie abgesetzt oder solche
Geschichten. Deshalb war der Film so scheiße.
Ja, genau. Und gleichzeitig hat man das schon kurz gefühlt, dieses Gefühl, dass jetzt die globale Pandemie kommt und wir alle davon betroffen sind, dass auch der Podcast, den du hörst, aus den USA jetzt darüber redet, wie die Situation vor Ort ist, meistens so zeitverzögert, also dass die Leute dann in den USA erst später mit Masken in den Supermarkt gegangen sind, aber viel früher geimpft waren, also da konnte man auch so an den Diskursen so ein bisschen sehen, was da passiert. Ich habe selber, also zum Beispiel, ich produziere ja auch noch den Podcast für Utopia, das ist so ein Nachhaltigkeitsmagazin aus München. Und das war gerade so im Anfang, wirklich als dann der Lockdown kam, also April 2020 ging dieses Projekt los. Wir hatten es vorher schon lange geplant und ursprünglich war geplant, dass ich einmal im Monat, also der Podcast kommt jede Woche, nach München fahre und da die Leute 4 Folgen aufnehmen und ich so ein bisschen dabei sind und dann wieder zurückfahre und das dann bei mir schneide. Das haben wir auch ein bisschen vergessen, wie schnell wir uns alle an dieses ganze konstante Zoom und sowas miteinander gewöhnt haben, wie viele Leute ich anfragen kann jetzt für Podcasts, die natürlich wissen, wie man sich über Zoom zusammenschaltet und eventuell auch, wie man die eigene Spur aufnimmt oder sowas. Das war noch ein bisschen anders vor der Pandemie. Natürlich, klar, in der Podcast-Bubble, in Internet-Bubble und so weiter, die Leute können das eigentlich alles, aber gerade so Interviewpartner, Partnerinnen, die fragen mittlerweile nicht mehr so oft nach, kommen sie denn jetzt eigentlich vorbei oder machen wir das online, weil das irgendwie so ein Fleisch und Blut übergegangen ist. Also man schaltet sich zu, Sachen werden remote produziert und so weiter. Aber ich weiß noch, dass man am Anfang tatsächlich ein bisschen dieses Gefühl hatte, krass, wir stecken da irgendwie alle so mit drin, das ist ja spannend, auch überhaupt darüber nachzudenken, das ist jetzt überall auf der ganzen Welt. Das war auch so ein Gespräch, was ich mit meinen Eltern oder sowas dann geführt hatte damals, dass man es gar nicht glauben konnte. Und dann kam natürlich schnell die soziale Realität wieder zurück. Also wo man gesehen hat, einerseits andere wie Gal Gadot oder Bo Burnham sind viel privilegierter als ich und können damit auf jeden Fall besser copen. Gleichzeitig bin ich viel privilegierter als andere, die keinen Internetjob haben und natürlich als ein Großteil der Menschheit auf der Welt, wenn wir uns diese Impfstoffzertifikate anschauen, die Verteilung des Impfstoffs, wo man wirklich nochmal gesehen hat, Colonialism ist immer noch genau da und wir können es auf einer Karte ablesen, wer sind die wichtigeren Leute mit mehr Geld, die früher an die Sache kommen, ne? Wir beide jetzt, du hast die erste Impfung, zweiten Termin, ich habe jetzt die zweite Impfung auch drin, das heißt so in 2 Wochen bin ich dann quasi, also ist der finale Schutz dann da, das haben wir dann alle sehr stark gemerkt und dadurch hat auch diese Darstellung, als wir sind alle so gleich und wir erleben die Stars jetzt nochmal so von zu Hause, also da haben die sich wahrscheinlich auch überlegt, dann hänge ich den Rembrandt vielleicht jetzt doch mal lieber an die andere Wand, damit ich noch so ein bisschen normaler wirke. Das ist ja sowieso was auch bei Instagram und sowas oft gemacht wird. Wie ästhetisiert man sich dann da eigentlich? Ich frage mich, also bei der E3 zum Beispiel sehen wir, dass da jetzt wirklich die Frage ist, wird es die noch geben tatsächlich im nächsten Jahr oder schafft man es nicht einfach ab? Haben wir nicht jetzt einfach gelernt, dass andere Sachen anders funktionieren? Homeoffice ist ja auch so eine Sache, müssen wir eigentlich alle noch ins Büro? Also wir sehen schon, dass sich da Sachen halt geändert haben. Ich weiß nicht, wie es mit Filmen und Serien ist. Wir haben jetzt, ihr habt über die aktuelle Staffel Master of None gesprochen bei Kulturindustrie. Ich habe die Serie nicht gesehen, außer erste Staffel mal so ein paar Folgen, aber da war ja dann auch die dritte Staffel eher so ein Lockdown-Setting. Wir hatten Malcolm and Marie, der unter diesen Bedingungen entstanden ist. Wir haben ganz viele Filme, die so sind. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt uns die Kultur anschauen, wenn wir uns die Filme anschauen, wenn wir uns Serien anschauen, denkst du, dass da was gelernt wurde, dass Leute jetzt vielleicht eher auch akzeptieren, dass das jetzt nur ein Kammerspiel ist mit 2 prominenten Leuten? Oder ist das was, wovon man wieder Abstand nehmen wird, wenn die Pandemie wirklich dann auch in weiten Teilen der Welt vorbei ist?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Lektion in irgendeiner Form sein wird für irgendeine Branche. Ich hatte schon sehr früh in dieser Pandemie das Gefühl, dass diese spezifische Quarantänekunst nicht so wahnsinnig überzeugend ist. Und zwar, als ich im Juni 2020 Homemade gesehen habe, da hatten sie für Netflix ganz viele große Regisseure im weitesten Sinne zusammengebracht, also Naomi Cavase und Sebastian Schipper und Pablo Larraín und Paolo Sorrentino und Annalily Amirpour und hat die so kurze Clips quasi so in den Möglichkeiten, die sie halt zu Hause haben, mit ihren Kameras drehen lassen. Und da dachte ich, eigentlich ist es schockierend, dass keiner von diesen Künstlern meinem Gefühl nach in diese neuen Situation so richtig aufgeblüht ist, weil man ja normalerweise auch diese Vorstellung hat von dem Künstler, der durch die Beschränkung halt noch so was Neues entwickelt. Und ich habe mir dann so aufgeschrieben, was es danach noch so gab, halt sowas wie jetzt Inside oder wie du schon sagst, Malcolm and Marie. Es gab diesen Horrorfilm Host und Lockdown von Doug Liman und so. Und natürlich auch Songbird, wer erinnert sich nicht mehr an den Film. Und ich hatte selten Gefühl, dass da eine spannende neue Ästhetik durch entstanden ist. Tatsächlich bei Songbird hatte ich noch am ehesten das Gefühl, dass in seinen letzten Einstellungen irgend sowas wie eine ästhetische Konsequenz gezogen wird, sondern die eigentlich überzeugende Pandemic-Quarantäne-Lockdown-Kunst war für mich welche, die gar nicht darin bestand eigentlich. Also ich muss zum Beispiel denken an, um jetzt nochmal auf Labyrinth of Cinema zu kommen, das ist sicher, weil ich das einfach gerade so präsent habe, das wäre ja eigentlich auch ein guter Lockdown-Film gewesen. Das ist einer, der vor allen Dingen von einem Greenscreen gedreht ist und der eigentlich mehr oder weniger in einem Raum, in einem Rahmen irgendwie existiert und alles andere ist halt so Staffage, die man austauscht digital. Und dann kommt aber durch diese Verengung eine Explosion nach außen. Und das habe ich einfach wahnsinnig selten gesehen. Und ich glaube auch, das geht einem großen Teil des Publikums so. Und ich glaube, es gab sehr wenig in den letzten anderthalb Jahren, was die Leute mit Begeisterung aufgenommen haben, wo die Leute dachten so, boah, das ist ja wirklich ein Knaller, der jetzt aus dieser Situation geboren worden ist. Und deshalb sehe ich auch keinen Anreiz bei dem Studio oder so, bei den Studios, bei auch vielleicht individuellen Künstlern halt. Und deshalb glaube ich, man wird wieder so schnell wie möglich versuchen, an eine wie auch immer geartete Normalität sich zurückzutasten halt.
Weiß ich nicht genau. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, genau, was ist die Normalität dann und wie unterscheiden sich die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler eigentlich so voneinander? Es gibt sicherlich Leute, die einfach, also Michael Bay traue ich das halt nicht zu, dann aus dieser Situation wirklich was zu machen. Der braucht, um das zu machen, was er immerhin ein bisschen kann, also so diese völlige Überforderung an Action-Szenen zu inszenieren, braucht er natürlich die Mittel, braucht die Drehorte und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich andere, die besser alternieren können oder ihren Stil auch genauso auf ein kleines Setting irgendwie begeben können. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass zum Beispiel Wes Anderson mit dem Handy auch einen Film irgendwie drehen kann, der dann vielleicht ein bisschen anders ist, aber ich glaube, dass der nicht unbedingt, obwohl er für die Ausstattung steht, die nur braucht, um seine Filme zu machen. Das hätte ich zum Beispiel ganz gerne gesehen. Also ich finde es ja eh immer interessant, wenn Leute kleiner werden, wenn die Settings simpler werden, wenn man weniger Schauspieler nimmt, nur um dann mal zu schauen, wie viel erkennt man eigentlich noch von dem Stil und von der Idee und von dem Können eigentlich da drin, ne? Also erkennen wir es nicht dann doch in so ein paar Handstrichen, wäre dann bestimmt, glaube ich, auch ganz interessant gewesen. Produktionsseite war natürlich vieles eher stressig für die Leute, ne? Ganz viele Tests, Masken, wer dreht mit wem, wer ist wo miteinander in Quarantäne, das ist sicherlich nichts, was dem die Leute nachtrauern werden, aber ich könnte mir schon vorstellen, also jetzt zum Beispiel Petit Maman, den du vorhin angesprochen hast, ist ja, wo ist der auch? Ich glaube, der ist auch ja zu dieser Zeit entstanden. Ist ja zum Beispiel ein schöner Film geworden und das geht natürlich dann auch. Stimmt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute das auch akzeptieren und es schon so ein bisschen auf den Inhalt ankommt und wer ihn macht und ob man es den Leuten zutraut und wie es umgesetzt ist. Ich glaube, auf anderen Ebenen werden wir das viel stärker sehen, also die Nachrichtensendungen, die Fernsehsendungen und so, die wissen, man kann sich einfach jetzt zusammenschalten und das dann einfach irgendwie zusammen machen, ohne dass da jetzt immer jemand extra hinfahren muss. Das ist ja was normalerweise beim Video, also ich dachte das immer so, als wir die Podcast gemacht haben und dann sagte, krass, wie das wäre, wenn wir jetzt Cuts als Fernsehsendung machen würden oder sowas, ne? Auch mit Interviews zum Beispiel mit anderen Leuten, da musst du immer irgendwie ein Bild haben und so weiter und so fort und ich glaube, dass gut, gab es viele Formate auch wie von Vox.com, wo halt dann Leute einfach sich vor Skype filmen und sowas. Ich glaube, das ist akzeptierter geworden, dass jemand einfach irgendwie mal zugeschaltet wird und was erzählt, ohne dass er tatsächlich dahin fahren muss. Ich glaube, da, das haben wir, glaube ich, alle noch im Kopf und kennen wir aus dem Privaten und finden das nicht mehr so irritierend, wenn das auch in einem hochproduzierten Fernsehstudio passiert, aber bei Serien. Ich weiß halt nicht, ob es dieses, also trotzdem ist man ja immer noch mit den Leuten eigentlich physisch irgendwo hingefahren, um Film zu machen, meistens. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass man. Und das ist eigentlich das Interessante, glaube ich. Wenn du dann wirklich diese Limitierung nur des Raums hast, dann können manche Ideen, die du umsetzt, ja total interessant sein. Wie zum Beispiel, dass Bob Burnham dann sagt, ich leuchte mit einer Taschenlampe auf diese Disco-Kugel und kreiere dann einen Effekt. Den muss ich nicht digital machen, sondern den mache ich mit so einem einfachen Mittel, habe ich mir immer Gedanken zugemacht. Und gleichzeitig dachte ich mir, dass bei Labyrinth of Cinema von Obayashi, geil, hier wurde richtig überlegt, wie kann ich mit der Limitierung das so machen, dass es halt extra spannend aussieht, was ich vielleicht gar nicht hinbekommen hätte, wenn ich an die tatsächlichen Orte gefahren wäre oder sowas, sondern was vielleicht sogar noch besser ist eigentlich. Und diese Idee, dass man vielleicht einfach mal einen Schauspieler so richtig schlecht in eine Serie reinschaltet und der liest einfach nur seinen Text vor Zoom und aber soll eigentlich ein Charakter sein, der das spielt. Sowas hätte ich, glaube ich, gerne gesehen. Sowas könnte man, glaube ich, noch mal mehr übernehmen. Und das haben, glaube ich, aber viele Serien nicht gemacht. Die sind dann halt einfach mit weniger Leuten in ein kleineres Setting gefahren und haben das da gemacht. Sie haben nicht versucht, diese Internetrealität vielleicht sogar als so ein irritierendes Moment einfach mal mit reinzupacken in die Sache. Ich habe mir neulich auch überlegt, manche Serien werden einfach gecancelt und die Leute finden es traurig. Dann mach doch einfach einen vierstündigen Table Read, wo die Leute einfach in Jogginghose sitzen und einfach nochmal ihre Sachen lesen, wie das zu Ende gegangen wäre. Wäre doch auch witzig. Warum muss immer alles in dieser Logik, dieser visuellen Logik dieser Serie dann stattfinden? Würde man sich doch auch drüber freuen oder so.
Tausendmal also die letzte Folge von Evangelion oder so.
Genau, irgendwie sowas. Also dann bringt's doch einfach irgendwie anders zu Ende. Und scheiße, also wenn ihr nicht mehr die finanziellen Mittel auch habt, ihr habt alle irgendwelche Kameras, wir haben irgendwelche Effekte, wir haben irgendwelche Apps, so, dann versucht's, dann macht's doch einfach so studentenmäßig und bastelt euch das irgendwie zu Ende. Ich glaube, sowas hätte ich gerne noch mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da, also da würde ich nicht sagen, dass wir da jetzt sind, dass wir einfach sagen, gut, der eine nimmt sich dann halt einfach zu Hause auf bei sich in Singapur und den schneiden wir dann einfach schlecht in den Film rein und es passt schon, ist doch cool. Das wäre, glaube ich, was ich ganz nice finden würde.
Ja, auf irgendeiner Ebene passiert das ja auch schon, wenn du an sowas wie der Hobbit denkst oder so. Da hat doch Ian McKellen das alles von irgendeinem Zimmer bei sich aufgenommen, ja, wo er dann
so das Video auf YouTube, weil er so eingepennt ist am Set, weil es so langweilig
ja. war. Ja, das ich finde, das war aber auch irgendwie ein Dreh, der wahnsinnig deprimierend wirkte, so von außen. Man hatte das Gefühl, da hat niemand so richtig Bock drauf.
Julia Püringer hat einen Artikel bei Zeit Online geschrieben, der heißt, der Mörder ist nicht immer der Algorithmus. Und sie schreibt ein bisschen über dieses Phänomen, dass wir das Gefühl haben, dass nur der Algorithmus, der Netflix-Algorithmus irgendwie schuld daran ist, was wir überhaupt so bei Netflix oder bei großen Streaming-Portalen sehen. Aber sie sagt quasi, es gibt noch ganz, ganz viele andere Machtstrukturen und Sachen, die da vorgeschaltet sind, die auch dazu führen, was wir überhaupt sehen. Sie hat da so ein schönes, ein Zitat ist, es wurde festgelegt, welcher Stoff finanziert wird und mit wie viel Geld. Wir sind als Publikum auch Fiktion und Behauptung, eine Menschenmasse, die sich qua bestimmter unterstellter Eigenschaften mit Stoffen identifizieren soll. Filme liefen bei Festivals oder nicht, haben dort ein Publikum gefunden oder nicht. Bei Filmmuseen, Filme wurden gesucht oder nicht, restauriert oder nicht. Es wurde entschieden, wer in der Filmgeschichte relevant ist, was es zu bewahren gilt, bloß nach welchen Kriterien und was haben die mit unserer Realität zu tun. Es ist so ein bisschen so ein größerer Abriss. Ich habe das Gefühl, fast wie so ein Gedankenexplosion, was sie alles mal aufzählen will, was es alles für kleine Stellschrauben gibt, ob eine Sache überhaupt produziert wird oder nicht. Und ich fand das ganz interessant, vor allem, weil es am Ende auch so ein bisschen politisch und ein bisschen sauer wird auch.
Ja, ich war ein bisschen verwirrt von dem Text, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das Gefühl, er hat im Kern ja eine Intention, so eine Art kleine Ehrenrettung des Algorithmuses vielleicht, oder wie der Titel schon sagt, zumindest eine Schuldabwendung irgendwie. Denn da sind ja irgendwie zwei Thesen dann im Kern drin. Das, was du schon angesprochen hast gerade, die erste, dass wir uns ja immer eigentlich Instanzen oder Institutionen ausliefern, die außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung, außerhalb unserer eigenen Präferenzen liegen und dann für uns entscheiden, was wir sehen können. Das ist absolut richtig. Und das ist auch ein Problem. Das war es immer schon. Dann ist die zweite These, die dazukommt, und ich glaube, da würde ich dann einfach zitieren, das immerhin leistet der Algorithmus, wenn ich ihn erstmal trainiert habe. Er schlägt mir auf Netflix gleich weitere feministische Dokus vor. Und wenn ich bei Anbietern von Mubi bis Amazon Prime endlich fündig werde, kann ich mir gleich weitere Filme von Margarete von Trotter, von Elaine May oder von Lina Wertmüller oder Lillian Cavani ansehen. In den örtlichen filmmusealen Einrichtungen kann ich das nämlich nicht. Genauso selten, wie ich neue Filme von Regisseurinnen im regulären Fernsehen anschauen kann, geschweige denn um 20.15 Uhr. Und das finde ich dann einen schwierigen Punkt, wenn ich ehrlich bin. Denn was beschreibt sie da ja eigentlich? Sie beschreibt letztlich natürlich das, was versprochen wird, was die Werbung ist, die uns Netflix zum Beispiel anbietet, dass wir irgendwann nicht mehr selber entscheiden müssen oder auch eine Entscheidung nicht abgenommen bekommen müssen von jemand Äußeren oder eine Leitung brauchen, sondern dass das halt diese Institution Netflix-Algorithmus macht. Und das finde ich ja eigentlich schwierig, denn das, was sie hier in dieser Argumentation vielleicht so ein bisschen ausblendet, ist, dass das ja nicht heißt, dass Leute, die sich vielleicht diese feministischen Dokus ansehen sollten, die auch schauen, sondern sie schaut die. Wobei natürlich bei ihr schon vorher der Anreiz, schon vorher die Sehnsucht danach war, die zu schauen. Das kann aber dieser Algorithmus, der natürlich nicht immer der Mörder ist, aber das kann er nicht leisten. Leute dahin bringen, wo vielleicht etwas wäre, von dem sie noch nicht wissen oder von dem sie vielleicht sogar das Gefühl haben, das brauchen sie nicht so dringend und sie da so hinstoßen. Und dafür haben wir doch viele von diesen Institutionen davor auch, dafür können die nützlich sein. Natürlich gibt es Filmmuseen, die dann auf langweilige Weise immer weiter denselben Kanon vorschieben. Aber der Kanon ist ja gerade, oder alle Institutionen, die Kanon in irgendeiner Form gestalten, sind ja letztlich Strukturen, die dafür sorgen, dass wir eine Alternative zur Werbung oder zu den Sehnsüchten, die wir gespiegelt bekommen über das, was uns medial geboten wird, über Netflix, über Streamingdienste und so weiter. Also das heißt, während diese ganzen Institutionen, die sicher problematisch sind, aber auch immer die Möglichkeit haben, uns etwas Neues zu zeigen, ist das ja genau das, was der Algorithmus ausschließt. Und das finde ich schwierig an dieser Argumentation. Das ist das, was mich irgendwie irritiert. Und ich glaube auch, dass ihr wahrer Feind da natürlich wie immer ein Markt ist, der uns ihre Sachen vorenthält. Der ist natürlich auch sexistisch in irgendeiner Form, aber der ist das ja jetzt nur nicht, weil er irgendwie da eine böse Moral in sich trägt oder so, sondern weil er das Gefühl hat oder weil die Realität in Teilen ist, dass bestimmte Filme von Frauen in eine Kategorie fallen, die allgemein halt nicht gezeigt wird, weil sie nicht als ertragreich gilt. Und da, wenn sie dann argumentiert für Leute wie Margarete von Trotter und Elaine May und so oder Lina Wertmüller, das sind ja alle Leute, alles Frauen und Filmemacherinnen, die genau von diesen Institutionen, die sie angreifen möchte in Teilen, nach vorne geschoben worden sind über die Zeit. Denn die sind natürlich nicht nur aus Männern bestehend, sondern die verändern sich über die Zeit. Und selbst wenn sie, wie in der Vergangenheit, oft einseitig und nicht repräsentativ waren, haben sie Sachen hervorgebracht, die vielleicht außerhalb des Offensichtlichen liegen bei sich.
Ja, ich glaube, darauf hinaus will, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so zur Ehrenrettung des Netflix-Algorithmus wirklich springen möchte, sondern eher so ein bisschen erklären will, man kann die Welt nicht so eindimensional sehen, wie das oft passiert und auch oft in der Filmkritik. Also zum Beispiel läster ich ja auch oft über Disney und Disney Plus, was nicht heißt, dass ich alles schlecht finde, was dieser Konzern macht und ich sage, daran kann man keinen Spaß haben oder das ist alles furchtbar oder sowas, ne? Und das ist genauso kann man halt, also es ist natürlich immer auch einfach, sich einzuschießen auf bestimmte Sachen, das MCU, Netflix, weiß ich nicht was, und dann immer zu sagen, alle Netflix-Filme sind schlecht oder dies oder das. Und sie will ja jetzt so ein bisschen nochmal sagen, was gibt's eigentlich sonst? Also warum ist es eigentlich sonst und können wir uns eigentlich so darauf verlassen? Ist nur Netflix schuld oder nicht? Ich denke, zur Ehrenrettung von Netflix muss man sagen, was Diversity angeht, was auch Repräsentation von Frauen und auch ganz vielen anderen Gruppen angeht, sagen ja viele Filmemacher und Filmemacherinnen, auch da können wir endlich mal unsere Themen mal anbringen, wo sich die ARD einen Scheiß für interessiert, für diese Art von Storytelling. Da gibt Netflix jetzt mal das Geld. Natürlich auch aus einem kapitalistischen Interesse, dass Netflix weiß, das wird irgendwie so ganz gut geklickt. Spotify ist ja auch so, ne? Also macht ja auch sehr viel so LGBT-Themen zum Beispiel und so weiter. Ich find's immer. Also dann sagen immer Leute, das ist alles nur aus kapitalistischem Interesse und so weiter. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Es kommt ja darauf an, es ist ja nicht so, dass tatsächlich, also dass wirklich im Hintergrund nur noch die Algorithmen nach Geld unterscheiden, sondern ja auch immer dieser menschliche Faktor dazu kommt, was könnte vielleicht eine Zielgruppe interessieren, warum interessiert es eine und so weiter und so fort. Dadurch ist das Bild, glaube ich, so ein bisschen diverser. Und was sie nochmal sagt, ist, dass wir halt ganz alte patriarchale Strukturen auch in diesen ganzen Institutionen haben und bei den Filmförderungen und so weiter. Und es ist auch daran schon hapert, dass es die Sachen manchmal nicht gibt. Und deswegen, ich hatte das Gefühl, sie will so ein bisschen dieses Bild aufspannen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und genau, ja.
Ich bin nur irritiert von dieser Argumentation am Ende, wo dann die Frage ist, wo ist denn die Claire Denis DVD-Box, während man alles von Woody Allen schon zweimal gesehen hat? Und das finde ich dann.
Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Es wird, das ist ein bisschen länger. Es wird derzeit. Ich mach den ab. Okay. Ja. Oder willst du den? Ach so. Willst du den Gedanken noch machen, bevor ich vorlese?
Mach schon.
Ich mach mal den ein bisschen längeren. Es wird derzeit so gerne beklagt, dass man nichts mehr sagen darf. Gern in Mikros vor Kameras, was man nicht mehr lesen darf. Gern auch in Essaylänge oder gemutmaßt, welche Filme man sich denn angeblich nicht mehr anschauen darf. Dabei sehen wir sehr großzügig darüber hinweg, dass uns Schlossbesitzer etwas über Flüchtlingskrisen erzählen, Sexualverbrecher über Freiheitskämpfe und dass andere Sexualverbrecher über Jahrzehnte darüber entschieden haben, was denn aktuell ein spannender Stoff ist. So mannigfaltig sind die Deutungshoheiten, die walten, bis wir auch nur einen Vorspann gesehen haben. Die spannende Frage ist also nicht, darf man sich etwa Filme von Woody Allen nicht mehr anschauen, sondern warum haben wir uns auch noch den schlechtesten Film von Woody Allen zweimal angeschaut? Einmal im Kino und einmal im Fernsehen oder auf DVD. Wo sind unsere Claire Denis-Boxen, DVD-Boxen, die Jane Campion-Retros, die von Alice Guy Blocher, Louis Weber, Luise Kolm-Fleck, die von der WADA? Wann schauen wir uns erwartungsvoll an den neuen von der Duvernay oder Zhao, der Schrader, der Rohrwacher, der Bruni Tedeschi, von der Reichardt, der Unger oder der Derflinger, werden noch ein paar weitere aufgezählt. Und wenn wir einen lieben brüllen, wenn wir einen lieben brüllen, wir missionarisch in die Welt hinaus, wer diesen Film nicht gesehen hat, wird ihres oder seines Lebens nicht froh. So ist es und nicht anders. Die Antwort ist jetzt. Ich fand's witzig, weil natürlich bei uns im Discord genauso geredet wird. Oh, der neue Rohrwacher. Oh, wann kommt mal die Claire Denis DVD-Box? Wie nimmst du dieses Argument wahr am Ende?
Na, es werden sehr viele verschiedene Argumente so zusammengeworfen. Ich finde diesen weiten Bogen, der da gespannt wird, schon irgendwie ein wenig überraschend, weil das so verschiedene Fragen für mich sind. die auch nicht zwangsläufig zusammenhängen. Aber ich würde sagen, die spannende Frage ist ja erstmal, wer ist denn wir, wenn da gesagt wird, wir haben uns Woody Allen zweimal angeguckt? Weil ich bin das ja nicht und eine breite Öffentlichkeit ist das ja auch nicht mehr. Die letzten Filme sind quasi nicht mehr ins Kino gekommen, beziehungsweise ich weiß gar nicht. Also Rifkin's Festival, der wurde auch nirgendwo bis jetzt angekündigt oder so. Und ich glaube, A Rainy Day in New York war jetzt auch kein großer Hit. Aber gut, das ist ja jetzt auch unerheblich. Aber in jedem Fall ist Woody Allen nicht vergleichbar in der Größe, in der Wahrnehmung, im Renommee mit jemandem wie Claire Denis. Ich persönlich finde Woody Allen nicht wahnsinnig spannend. Und Claire Denis ist dafür eine meiner absoluten Lieblingsfilmemacherinnen. Aber es ist ja nun auch entweder kalkulierend oder blauäugig, sie auf das gleiche Level zu stellen. Und ich frage mich, Moment, ging es nicht gerade noch darum, dass die Institutionen, die sich gerade für diese Leute einsetzen könnten, doch auch schädlich sind im Vergleich zum Beispiel zum Algorithmus, der doch so viel egalitärer letztlich ist? Und das finde ich ja das Kuriose, denn all diese Leute wird ja doch nicht der Netflix-Algorithmus hervorbringen, sondern die finden an ganz anderen Fronten statt. Und das finde ich einfach so verwirrend. Und gleichzeitig würde ich sagen, wie du schon sagst, dass ein Teil, der interessiert ist, der aufgeschlossen ist, doch schon längst so redet. Also auf den neuen Alice Rohrwacher freue ich mich wie auf nichts anderes eigentlich nach dem letzten Film. Und
ja, aber du bist natürlich da eine ganz, ganz kleine, nischige Gruppe auf jeden Fall. Und aber das stimmt schon, ich weiß, was du meinst, weil die Frage ist, und das ist auch eine Frage, die sich für mich ja oft ergibt, wenn ich mich neu mit Filmografien beschäftige, dass ich dann denke, krass, warum habe ich denn davon noch nie vorher so richtig irgendwo, warum habe ich das denn noch nicht gesehen? Wong Kar-wai auf Netflix, wo ist das denn? Wo ist der Merger? Wo ist das alles? Diese Verzahnung, ja, meinte ich auch kurz im John Woo Special, warum kauft man nicht John Wick und kauft dann noch mal ein paar John Woo Filme ein bei Netflix und stellt die mal nebeneinander oder sowas, dass so ein Verständnis für Filmhistorie auch mal so ein bisschen aufgemacht wird, warum kommt da nicht der neue Duvernay und gleichzeitig macht man noch einen Film von Claire Denis rein und vielleicht von Ackermann oder so. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die noch da ist, wo das besser verbunden werden könnte. Aber das ist halt, weil das kein richtiger Content scheinbar ist für Netflix. Also da so irgendwie hinauszuweisen oder das mal zu verknüpfen, das für interessieren sich Leute, glaube ich, tatsächlich nicht. Und das, genau, bietet dann eben auch nicht der Algorithmus tatsächlich. Und das ist aber eigentlich eine große Aufgabe, die auch Filmkritik-Podcasts, feministische Filmkritik, glaube ich, so hat. Nicht nur diese aktuellen Sachen zu auch aktuellen Themen zu besprechen, sondern auch vielleicht neue oder alte Leute neu zu entdecken, mit aufs Tableau zu heben und so weiter.
Genau, und da sehe ich in Teilen natürlich halt auch meine beziehungsweise unsere Aufgabe. Und deshalb finde ich dieses Verweisen auf die andere Institution des Algorithmus hier in dem Kontext einfach so ein bisschen irritierend. Es kann auch komplett sein, und das will ich sofort eingestehen, dass ich da vielleicht die Argumentation nicht völlig durchdrungen habe, dass es anders gemeint ist, aber da entsteht, ob das gewollt war oder nicht, eine Form von Dichotomie zwischen den alten Gatekeepern und der neue Freiheit in diesen Märkten bei Netflix und Co., die mir nicht geheuer ist, weil das auch als Werbeinstrument, wie wir schon gerade so angedeutet haben, so instrumentalisiert wird. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so weit geht, wie man denkt, und ob das sich nicht wieder nur auf die Leute beschränkt, die als verwertbar gelten oder die halt den PR-Erfolg mit sich halt bringen und dadurch ein bestimmtes Image und so mit sich bringen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist auch immer eine Unterstellung, aber das ist ja nicht auflösbar, eine Struktur, in der es halt sowas gibt wie PR, die letztlich sich in finanziellen Erfolg übertragen lässt halt. Ich würde nur sagen, man darf es sich mit dieser Dichotomie, die hier aufgemacht wird, nicht zu einfach machen. Ich glaube, das ist immer komplexer, als es dann hier für mich zumindest in letzter Konsequenz dargestellt wird.
Genau, also ja, die Argumentation im Text ist jetzt genau, ist diskutabel auf jeden Fall. Trotzdem zeigt natürlich dieses System, wenn dann man auch merkt, man kann eine größere Zielgruppe erreichen, dadurch, dass man andere Themen macht. Gleichzeitig sind Leute selbstreflektierter, um auch Erzählungen zu hinterfragen, die sie lange Jahre gelernt haben und werden da auf jeden Fall offener. Natürlich auch dann wieder einzelne Leute in diese Strukturen bringen, die dann an bestimmten Stellen sind und wieder was entscheiden können. Wenn dann die Jünglinge mit Futur 3 super erfolgreich waren, dann eine Folge einer Serie machen, dann sind die auch mal gesetzt, die ziehen wieder. Das ist ja das Ding, was manchmal vergessen wird bei Diversity, gerade Diversity in den Strukturen, dass Leute ja auch neue Ideen pitchen, andere Leute wieder nachziehen und unter anderem wie Riz Ahmed eine Studie backen, wo es um die Porträtierung von muslimischen Charakteren im Film geht. Es gab da so eine Studie, die sich, die ist vom Pillars Fund, das ist, ne, hier steht Chicago-Based Advocacy Group, also der Text ist beim Hollywood Reporter erschienen. Und ich fand es ganz interessant, weil ich, und das zeigt mir wieder so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass bestimmte Leute an bestimmten Stellen im System mal stehen, die man auch kennt, also wie wichtig so ein Star-Faktor auch ist, weil ich dann gesehen habe, aha, die Studie ist von Riz Ahmed, der hat den natürlich nicht selber gemacht, aber er ist quasi das prominente Gesicht dieser Studie. Und die haben sich in mehreren quasi populären Filmen, ich glaube, es sind 200 gewesen, aus den USA, aus UK, aus Australien und aus Neuseeland, die zwischen 2017 und 2019 erschienen sind, sich angeschaut, wie sind muslimische Charaktere da bezeichnet. Es geht hier natürlich um antimuslimischen Rassismus. Das ist ja eine Art von Rassismus, die auf eine Art ein bisschen anders funktioniert als andere, weil eigentlich ist natürlich der Islam eine Religion, aber es geht jetzt nicht darum, ich habe auch nochmal in die Studie reingeguckt, jetzt zu gucken, sagen die Personen im Film, dass sie Muslime sind, sondern es geht auch darum, wie sind die gezeichnet, was haben die für Accessoires, wie sind die angezogen, wer ist wahrscheinlich als muslimischer Charakter gemeint. Und dann ist, haben die quasi geschaut, was machen die eigentlich da so, die Charaktere in diesen Filmen, wie sind die dargestellt, wie häufig tauchen die auf und was haben die so für Eigenschaften. Und sie haben rausgefunden, was wahrscheinlich erwartbar ist, dass es sehr wenige muslimische Charaktere in diesen Blockbuster oder in diesen großen Filmen gibt. Also 1,6% war das auf Speaking Characters in 200 Film und dass die meisten davon männlich sind, also muslimische Frauen zum Beispiel sehr wenig. Und wenn wir uns dann sowas anschauen, wie zum Beispiel muslimische LGBTQ-Plus-Charaktere, gab es zum Beispiel eine muslimische Person, die eine Behinderung hatte zum Beispiel. Also wenn wir dann über Intersektionalität reden, natürlich noch weniger und hauptsächlich negativ gezeichnet. Also es sind meistens Leute, die irgendwelche oder Großteil Verbrechen begangen haben. Ganz oft, also mehr die Hälfte sind Immigranten, Geflüchtete und so weiter. Und Riz Ahmed hat dann auch so Stellung dazu bezogen und sagt jetzt quasi, diese Situation ist total scheiße und führt auch dazu, das fand ich ganz interessant, weil er diesen Punkt so sehr, sehr stark macht. Er sagt dann quasi, ich lese mal vor, the representation of Muslims on screen feeds the policies that get enacted, the people that get killed, the countries that get invaded. The data doesn't lie, the study shows us the scale of the problem in popular film and its cost is measured in lost potential and lost lives. Ich fand das relativ bewegend, dass er das so stark sagt, also diese Brücke aufmacht, so wie werden Menschen in Filmen gezeichnet und was passieren tatsächlich in der richtigen Welt für Kriege und so weiter und so fort. Und diese Foundation macht jetzt quasi auch so ein Programm, um mehr halt Muslim Filmmakers und so weiter dazu zu führen, mehr Projekte umzusetzen und so weiter. Und Riz Ahmed hat selber noch so in so einem Video, das er auch bei uns auf Insta geteilt hatte, quasi gesagt, ja, ich bin scheinbar irgendwie the exception of the rule, was ist eigentlich the rule. Und ich fand es einfach ganz interessant, weil das jetzt eine Gruppe ist, die nicht am meisten von solchen Studien sich angeschaut wird nach der Repräsentation im Film, aber gleichzeitig natürlich eine riesengroße Gruppe an Menschen auf der Welt ist. Wie hast du das wahrgenommen?
Na, erstmal möchte ich vielleicht den Hollywood Reporter hier rügen, nicht, dass das die richtige Situation dafür wäre, aber man sollte in journalistischen Texten, die von einer Studie berichten, schon auch diese Studie verlinken. Und die musste ich dann nachher noch selber.
Habe ich auch also gegoogelt. Sie schreiben sowieso sehr so an dieser Studie entlang und unterstützen das alles, was da drin steht. Ne? Also nehmen das nicht, dass ich die Studie schlecht finde, aber es wird sich nicht so richtig davon irgendwie distanziert oder quasi im Konjunktiv geschrieben.
Ja. Darum ging es mir jetzt noch gar nicht, aber man könnte sie halt verlinken, dass die Leute sich auch stärker einen eigenen Eindruck davon machen. Das ist ja auch eine sehr nach außen kommunizierende Studie, also die beginnt mit Infografiken und so. Das heißt, das ist jetzt keine rein für den Wissenschaftsbetrieb erstellte, sondern eine, die populärwissenschaftlich arbeiten will. Man könnte natürlich auch über vieles hier diskutieren und einordnen. Man könnte zum Beispiel immer fragen, okay, die Ford Foundation als Geldgeber ist ja durchaus umstritten. Es gibt gerade in den USA verschiedene Texte, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Okay, aber das ist jetzt nicht, was ich sagen möchte. Aber ich schau mir dann schon die erste Seite, auf der Informationen sind, und frage irgendwie, wie ist man denn in Teilen zu diesen Parametern gekommen? Also wieso stellt man nebeneinander die 1,6% von sprechenden muslimischen Charakteren in diesen Filmen aus den USA, Australien, UK und Neuseeland und daneben die 24% Muslime in der globalen Bevölkerung? Warum nicht die Zahl aus diesen Ländern? Das fand ich irgendwie sofort irritierend. Und wenn ich da durchgucke, habe ich an vielen Stellen so Sachen, wo ich denke so, warum ist das so miteinander verrechnet und so? Und das, finde ich, geht aus dem späteren Beschreibungstext dann alles für mich nicht 100% hervor. Und dieses Nebeneinanderstellen von, zum Beispiel, also jetzt nur als dieses Beispiel, damit will ich, darauf will ich mich jetzt vielleicht versteifen, von unterschiedlichen Zahlen finde ich total befremdlich. Also warum ist das nicht die Zahl dann von Muslimen aus diesen Ländern?
Und irgendwie warum Filme, aber es ist ja weltweit, ist natürlich ein bisschen große Zahl dann als Vergleich. Man könnte sagen, dass Filme aus den Ländern auch weltweit rezipiert werden, aber es müsste erklärt werden dann, warum das ist. Ne?
Ich finde halt so, das ist sicher ein total legitimes Anliegen und ich will ehrlich sein, wahrscheinlich wäre das Ergebnis nicht drastisch anders. Aber das gibt mir sofort den Eindruck, dass da zugespitzt wird auf eine Weise, die mir nicht legitim erscheint. Und ich muss jetzt sagen, ich habe mich da jetzt nicht detailliert durchgearbeitet, aber es gab halt solche kleinen Dämpfer, die mich sofort skeptisch gemacht haben. Inhaltlich würde ich sagen, ist das ja eine der offensichtlichsten Aussparungen des Hollywood-Kinos überhaupt. Und gerade wenn man halt nochmal 20 Jahre zurückgeht oder so, in der Zeit des Irak- und Afghanistan-Kriegs hat man ja wirklich eine geradezu groteske Perspektive, einen grotesken Blick auf den Nahen Osten und vor allen Dingen halt auf Muslime in der ganzen Welt aber auch bekommen, wo das wirklich stellenweise so fast zombiehafte Massen wurden. Ich musste zum Beispiel denken an den Oscar als bester Filmgewinner Argo, in dem ich immer dachte, das sind so Fleischwälle von zornigen, bärtigen Männern, die nur untertitelt werden, zum Beispiel auch bei Peter Berg in Lone Survivor, wenn sie sagen, wen sie jetzt gerade alles umbringen und töten wollen. Und das ist natürlich nun wirklich grauenhaft. Und jeder Versuch daran zu arbeiten in dieser Branche ist sicher zielführend. Und selbst wenn man allerlei Einwände bringen kann, die mit, was weiß ich, irgendwie, oh, der Quotenmuslime zu tun hat, das sind sicher Risiken, dass dann irgendwie so Figuren sind, bei denen man anmerkt, die sind nur geschrieben worden, damit man irgendwelche Quoten erfüllt. Aber das ist ein Risiko, das ehrlich gesagt in einer Filmbranche, die so sehr natürlich immer 1000 verschiedene Stimmen und Interessen abbildet und so viel abgleicht, was will denn der Markt gerade, da entsteht dadurch kein Schaden. Also ich halte das für etwas letztlich Zielführendes.
Ja, ich fand es auch interessant, das nochmal so stark zu sehen. Man weiß jetzt nicht genau, welche Filme sie ausgewählt haben. Es sind ja 200 populärste. Und natürlich kommt es immer noch an, was will eine Regisseurin, will ein Regisseur erzählen. Und ich denke aber, der Weg, den sie gehen, auch Leute nochmal stärker zu fördern und so weiter. Und das jetzt aber auch, er sich da als prominente Person hinstellt und das auch so anbringt und so richtig, weil natürlich, genau, also Diversität durch die Strukturen ja auch funktioniert und Leute andere Geschichten dann tatsächlich auch mal erzählen. Ich fand's aber, ja, irgendwie fand ich das nochmal eindrucksvoll, dass er so stark, also wenn du gerade auch diese Zeit ansprichst, vom Irakkrieg und so, dann nochmal gesagt, so ja, das ist echt ein wirklich toxisches Bild, dass da halt auch das, also nicht nur da vermittelt wurde, aber darum geht's jetzt nicht in dieser Studie, sondern auch heute noch vermittelt wird, dass wirklich auch gefährlich ist und da muss man sich Gedanken drüber machen, wie man diese Charaktere in den Filmen darstellt. Ich finde, dass man natürlich nicht immer von der Kultur auf die Realität schließen kann, aber gerade in diesem Kontext und gerade wenn wir uns antimuslimischen Rassismus in den USA und sowas angucken, fand ich es ganz gut, dass er es so stark gemacht hat, das Argument da. Wir haben noch, lass uns das vielleicht ganz kurz sagen, weil wir vorhin bei Netflix waren, Joseph Adalian hat einen Artikel bei Vulture.com geschrieben, The Real Story Behind Netflix's Top 10 Lists. Das haben wir ja wahrscheinlich alle gemerkt. Ach, warte mal, einen Schritt nochmal zurück zu dieser ganzen Algorithmus-Sache. Das wollte ich dann eigentlich noch sagen, dass ich natürlich also das nicht so ganz nachvollziehen kann, dass man sich so dem Algorithmus unterwirft. Das findet in meinem Leben nicht statt. Das findet bei meinem Leben, findet das nur statt abends angetrunken auf YouTube. Okay, da unterwerfe ich mich dem Algorithmus und denke, das finde ich ganz interessant, das gucke ich mir jetzt mal an. Aber ich gehe nicht auf Netflix und schaue dann da, was mir da irgendwie empfohlen wird oder sowas. Und ich finde das auch meistens nicht so zielführend bei Spotify. Ich habe jetzt mal alle meine Monats-Spotify-Playlists wirklich der letzten über 10 Jahre, es waren auch noch welche aus iTunes, die ich da reingepackt habe, alle mal in so eine Mega-Playlist reingemacht. Das ist super, weil jetzt kann ich auf Shuffle so eine Playlist hören, wo man beim ersten Date auf einmal ist oder im Studium oder weiß ich nicht wo. Aber da merke ich auch, dass die echt voll ist. Ab einem bestimmten Jahr ist die voll mit so random auf Spotify gefundenen Songs, wo ich keinen Künstler, Künstlerin im Kopf habe, wo ich nicht weiß, von wem das Lied ist. Das war früher mal in dieser iTunes, iPod-Zeit ein bisschen anders auf jeden Fall. Und ich denke, es gibt so ein Überangebot und ich verstehe, dass man so browst und sich abends mal hinsetzt und irgendwas guckt und nicht alles muss immer mega den Anspruch haben, aber ich würde sagen, mir ist das ein bisschen fremd. Also dieses, ich gucke jetzt halt, was der Algorithmus mir bietet und ich trainiere jetzt den Netflix-Algorithmus auf meine Vorlieben. Es gibt ja diese Netflix-Codes. Man kann sich das ja, also wenn man bei Google mal sucht, Netflix-Code, Nature-Documentaries zum Beispiel, dann kriegt man da so einen Link und dann kriegt man alle halt angezeigt. Da gibt es ja viel mehr Genres, also Filme, die auf Netflix nach Genres sortiert sind, als Netflix uns das zeigt. Und so kann man auch manchmal was finden, aber ich halte das für nicht so zielführend. Wenn man feministisches Kino gucken will, dann sollte man sich vielleicht anschauen, was es so gibt und dann den Umkehrschluss schauen, wo kann man das streamen, als jetzt zu sagen, ich trainiere jetzt den Algorithmus, weil so viel ist auch einfach nicht auf Netflix.
Mein Eindruck war auch, dass das so eine Art kulturdiskursiver Reflex ist, eine Ablehnung gegenüber bestimmter Form von Stimme im Diskurs, die einem sagt, ja, das ist alles immer schädlich und so und man möchte nicht auf deren Seite stehen, die nerven einen und dann nimmt man halt so eine Gegenposition ein. Das ist ja etwas, das gerade heute so in Diskussionen relativ üblich ist, dass man manchmal Leute sieht, die Positionen wahrscheinlich in Teilen, also das ist natürlich eine Spekulation, aber so ist das zumindest mein Eindruck, bestimmte Positionen nur so stark machen, um jemandem anderen damit, was heißt auf die Nerven zu gehen, aber halt sich klar von denen zu distanzieren. Und das schien mir auch bei diesem mehr oder weniger expliziten Umarmen des Algorithmus so, dass man nicht auf der Seite der Kulturpessimisten stehen möchte und deshalb das dann so formuliert.
Top Ten List haben wir alle gesehen bei Netflix, dass sie irgendwann eingeführt worden sind, dass es so Charts sind und da kam dann am Ende, Moment, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was genau der Takeaway war. Also was wir auf jeden Fall ja wissen, ist, dass Netflix wie auch Google halt experimentiert, ne? Der hat ja so eine riesige Userbase, dass man einfach Leuten mal was zeigt, einfach mal anders ordnet, dass man die Cover einfach anders macht, dass wenn man jemand hat schon 3 Filme mit Tom Hanks geguckt, dann ist er auch beim nächsten Film, wo er vielleicht nur eine Nebenrolle hat, dann da auf diesem Netflix-Thumbnail drauf, weil man denkt, die Leute klicken drauf und Netflix hat ja die große Maxime, die Leute sollen so lange wie möglich hier auf dieser Plattform bleiben, die sollen hier Sachen streamen und alles, was dazu führt, dass Leute das länger machen, ist für uns gut. Interessant an diesem Artikel war zum Beispiel, dass etwas, was man, glaube ich, auch aus dem Privaten kennt, weil viele das schon erzählt haben, es nervt ja viele Leute, mich eingeschlossen, unglaublich, dass dieses Autoplay-Feature, also dass wenn du über irgendwas so drüber hoverst, dass dann direkt der Trailer anfängt. Man hat das Gefühl, man kann sich irgendwie gar nicht konzentrieren, man wird dann schon richtig zugeschwallt mit dem Film. Und da stand in diesem Artikel, also wo so ein bisschen dahinter geguckt wird, wie wird es eigentlich bei Netflix geplant, so viel wie man weiß, kam raus, dass die Userbase da 50-50 gespalten ist. Also 50% nervt es auch mega und bei 50% führt es halt dafür, dass sie mehr Sachen gucken und deswegen gucken sie, wie können sie das möglichst uninvasiv, aber trotzdem so machen, dass sie es drin haben. Und
ja,
dann
das ist ganz spannend, weil die andere Hälfte sagt ja, das ist so ein bisschen dann wie Fernsehen. Sie möchten eigentlich quasi einen neuen Sender haben, wo dann direkt was läuft. Also das fand ich ganz interessant als Bild.
Eine deiner Predictions auch, dass alle großen Streaming-Anbieter oder sowas einführen, so eine Fernsehfunktion.
Ja, man nähert sich da an. Ich glaube, ich war da schon im Richtigen auf der Spur. Ich fand an diesen Texten hier spannend, dass wir ja normalerweise immer diese Frage haben, Filme brauchen ein Publikum und brauchen damit im Diskurs, ein Wort, das wir heute oft benutzt haben, Bedeutung. Und normalerweise kommt das durch externe Quellen, kommt das durch Social Media, kommt das durch Kritiker und Berichterstattung. Und mein Eindruck war, dass man mit Sachen wie zum Beispiel Top-10-Listen eine Form von vertikaler und horizontaler Integration betreiben kann, dass man die Bedeutungsgenerierung in-house jetzt macht. Indem man Sachen auf die Liste setzt, erklärt man sie in gewisser Weise zu Medienevents. Man schafft damit das Bedürfnis, an etwas teilzuhaben. Mhm. Das war im Text beschrieben mit, oh, alle schauen das Damengambit, dann schaue ich das wohl auch. Und ich finde spannend, dass das jetzt halt so nach innen getragen wird, dass man da eine Möglichkeit hat, selber Bedeutung zu schaffen. Das ist, als würde man selber innerhalb von Netflix, so ein bisschen so, als würde man innerhalb von Netflix selber einen Preis verleihen oder sowas, denn schauen Leute den Film, weil der diesen Preis gewonnen hat. Also das finde ich halt, glaube ich, das Interessante so, dass man sieht, wie diese Plattformen experimentieren und ausweiten darin, wie sie im eigenen Ökosystem nicht unbedingt Berichterstattung, aber doch eine Form von Einordnung zu schaffen halt.
Das war doch der Knaller, dass es übrigens zu Army of the Dead ein Explained-Video dann gab von Netflix selber. Mhm. In Army of the Dead ist so eine Time-Loop angedeutet, dass eventuell diese ganze Story sich in einem Time-Loop befindet. Die Charaktere schätzen darüber. Und dann gab es tatsächlich auf irgendeinem Netflix-Kanal, so ein Typ könnte halt von typischen YouTuber, YouTuberin sein können, gab es ein Video dazu, wo das nochmal The Great Time-Loop Theory explained. Ich dachte, das ist von euch selber Aber es tut halt so, als wäre es aus. Netflix hat ja auch ganz viele eigene Twitter-Kanäle, die Leute auch total abfeiern, die so kumpelhaft sind und so weiter. Einen über Comedy, einen über eher diverseres Storytelling und sowas mit Memes und sonst was, wo Netflix sich quasi eigentlich auch in seinem eigenen System, aber auf einem anderen Netzwerk so tut, als wäre es eine Person so ungefähr. Und das fand ich nochmal ganz interessant. Und gleichzeitig ja versucht man jetzt hier dann sozusagen, das ist ein Hype. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das schon Top-10-Listen, aber die, also es ist, sie haben dann geht es auch darum in dem Artikel, wenn da steht gerade populär, sowas gibt es auch, irgendwie so ein Reiter, auf dem steht, jetzt wird gerade viel geguckt oder so, das ist eine Lüge. Also das ist dann so, dass man selber per Algorithmus ausgewertet wird und dann Leute, die auch sowas Ähnliches gucken wie man selbst, da werden dann die Streams so ein bisschen gezählt und es wird dann gezeigt, dass das gerade populär ist. Aber das ist nicht weltweit populär, sondern das ist bei Leuten, die in eine ähnliche algorithmische Kategorie fallen, wie man selber dann populär, so machen sie das. Aber bei den Top-10-Listen sind es schon Top-10-Listen, aber es ist nach 2 Minuten hat sich das jemand angeschaut, geordnet, ne?
Ja, genau. Ja, das ist ja immer das Kriterium, wo geschaut als wo dann darunter geklatscht wird. Aber na gut, ich finde auf jeden Fall interessant, dass das ausgeweitet wird durch zusätzliche Sachen, dass sie überlegen, sowas wie Bestenlisten nach Regionen, Unterkategorien, also die beliebtesten Kinderfilme oder sowas. Und auch sowas, davon gibt's wohl auch schon Mockups und Tests, sowas wie Billboard-Charts, die so eine Art Top 100 abbilden. Und das ist ja auch spannend, weil, wie schon gesagt, das auch wieder ein theoretisches Werbeargument wieder ist. Dann kann man nachher sagen, ja, guck mal, das war 5 Wochen auf Platz 1 oder so. Also man merkt einfach gerade, wie in diesem engen Markt diese Sachen nach innen wachsen und intern ihre Struktur so anpassen, dass das System, in dem man bleiben soll, größer und mit mehr Reizen ausgestattet wird. Und das finde ich einfach halt das Interessante, was in diesem Text für mich so rauszulesen war. Das geht innen und es geht nicht nur um Content, sondern es geht ganz stark um ein permanentes Revidieren der Kommunikationsstrategie mit dem Nutzer selbst.
Und man kann damit eben die Wertigkeit der eigenen Produktion suggerieren, indem man sie neben Produktionen stellt, die man nicht selber gemacht hat. Also das war mal bei Spotify, produziert ja in Deutschland sehr erfolgreich Podcast und hat dann aber auch auf seiner Seite Podcast-Charts und so weiter, ne? Obwohl sie auch selber ein Produzent sind. Also sie haben alle möglichen Podcasts, sind auf Spotify, wir ja auch, aber auch die eigenen Sachen. Und ich hatte irgendwann mal ein Interview mit einem Medienwissenschaftler gehört, der meinte, ja, das ist so ein bisschen wie wenn man selber den Markt, also sagen wir mal den Wochenmarkt besitzt und dann halt an den Eingang seine eigenen Tomaten halt stellt, weil man eben auch noch Tomaten produziert, damit die Leute dann darauf gestoßen werden. Und jetzt ist es ja bei Spotify auf die Spitze getrieben, dass Spotify einen eigenen Parodie-Podcast produziert, in dem Podcast parodiert werden, aber hauptsächlich die eigenen Spotify-Produktionen und dann aber auch mal Zeitverbrechen und ein paar andere, die auch groß sind, um dann so ein bisschen zu suggerieren, unsere sind auch die wichtigsten, weil die werden ja hier parodiert und sind in ihrer eigenen Geschichte so ungefähr. Und so kannst du natürlich dann auch bei Netflix, also es ist interessant, dass sie nicht einfach sagen, wir haben das beste Kriterium gefunden, um die Top 10 zu generieren und das sind quasi wirklich sinnvolle Kriterien, sondern die Top 10 ist drin, damit Leute die Sachen gucken und wir tweaken die Kriterien im Hintergrund so, dass die Leute dann am längsten auch tatsächlich streamen und nicht, dass das die in Anführungsstrichen objektiveren Kriterien für eine Top 10 sind. Man könnte auch sagen, das sind die Filme, die wirklich die meisten Leute geschaut haben oder die Leute, die am längsten geschaut haben oder sowas, sondern nee, wenn man das 2 Minuten geguckt hat, ist es wieder 30 Sekunden Stream bei Spotify, dann zählt es als ein Count. Das ist ein bisschen wie bei Rotten Tomatoes, ne, mit diesem Score, der so komisch ist. Also das ist quasi, die Top-Sachen bei Netflix sind die Leute ganz kurz halt angemacht haben. Ja. So, jetzt sind wir schon fast in der Zeit. Ich würde sagen, wir sprechen die trotzdem noch mal kurz an, die beiden Texte. Girish Shambu hat bei Criterion.com einen Artikel geschrieben, Indigenous Cinema and the Limits of Autorism. Und er oder sie, das weiß ich jetzt gerade nicht, schreibt da er, dass er ganz lange durch die Auteurbrille sich mit Kino beschäftigt hat. Also auf Festivals gefahren ist und vorher sich gar nicht so viel durchgelesen hat, sondern wusste, okay, da ist der neue Christian Petzold, da ist der neue Claire Denis-Film, die schaue ich mir auf jeden Fall an. Vielleicht entdecke ich noch ein paar neue Leute. Und dann war er auf so einem Festival für indigenen Film und hat dann gemerkt, dass es ganz viele andere interessante Aspekte an Kino gab und interessante Produktionen, die vorher durch diese Brille nicht so richtig zu erkennen waren und er seitdem ganz anders auf Kino schaut und sich ganz anders mit Kino beschäftigt. Ich habe das jetzt noch kurz vor der Sendung gelesen, diesen Artikel nicht ganz gelesen, sondern nur so den Anfang und das Ende. Zwischendurch geht es dann um viele so einzelne Filme, die er gesehen hat und die wahrscheinlich dann dieses Argument auf irgendeine Form unterstützen. Warum hast du den ausgewählt?
Na, ich glaube, ich habe ihn erstmal ausgewählt, weil ich Girish Shambu, den Autor zum Beispiel von einem sehr interessanten Buch namens The New Cinephilia von 2014, allgemein irgendwie immer spannend zu lesen finde. Er kommt aus einer akademischen Blase, die sich sehr stark fixiert hat auf bestimmte Formen von progressivem Argument, die wir jetzt gerade schon auch irgendwie ein paar Mal angedeutet haben, und mich überrascht überhaupt nicht, dass er sich so ein bisschen auch an der Auteurtheorie stört. Das ist ja ohnehin in den letzten Jahren nochmal auf andere Formen angegriffen worden, eigentlich permanent. Und die, viele Argumente am Anfang auch gerade finde ich so ein bisschen dünn und erwartbar. Also okay, Autorentheorie multipliziert nur genau die Diskussion um ohnehin schon Privilegierte und so weiter. Das ist natürlich alles weitestgehend vertraut. Aber ich finde das ganz interessant, wie er die einzelnen indigenen Filme sich anschaut und da erzählt, dass die ganz oft, also zum Beispiel die Maori oder bestimmte Inuit-Gruppen haben bestimmte kulturelle Signifikanten, so Kommunikationsstrategien, die so diesen Einzelkünstler gar nicht erlauben. Und sein Argument ist, dass man daran sich angucken kann, wie man vielleicht stärker Form von kollektiven Filme machen, in den bestehenden Blick auf Filme aufnehmen kann. Also er beschreibt zum Beispiel, ich glaube bei den Maori, das Konzept von Kaupapa, also so einer Collective Vision. Und ich finde diese Idee ganz interessant, dass man zusätzlich zu einem Autorenblick vielleicht immer wieder bei Kritik auch anbringt, wie ist das hier als Gruppe entstanden? Gerade bei Filmen, die dann vielleicht so omnibusartig funktionieren, die fragmentiert von verschiedenen Künstlern gemacht werden. Und ich glaube, das fand ich einfach interessant argumentiert. Und viele von den Filmen, die er anspricht, klingen einfach spannend. Also ich glaube, der Text weckt auch einfach das Bedürfnis, sich nochmal mit einer ganz anderen Art von Kino auseinanderzusetzen. Und das war für mich reizvoll.
Ja, das hat man ja, glaube ich, bei vielen Leuten, die sich für Filme interessieren. Erstmal geht man irgendwie nach Themen vielleicht. Themen. Oder dann geht man nach Schauspielenden, dann geht man nach Regisseuren, Regisseurinnen. Dann ist man auf einmal auf den Filmfestivals. Dann kennt man schon so seine Pappenheimer und weiß, ah, das ist jetzt der neue Film von XY und so weiter. Und dann sagt man, nee, ich gehe jetzt extra nur an irgendwelche Sachen, wo ich noch nie gehört habe und ich lasse mich überraschen und so weiter und so fort. Und dann ist aber bei mir ja so, es ist ja nicht so, dass ich die ganzen Filme für den Podcast gucke und das alles mache und dann noch privat mich in die absoluten Gefilde abseitig dieser Sachen alle reinbegebe, einfach aus Zeitgründen, ich muss andere Jobs noch machen und so weiter. Und ich frage mich dann, also ich habe mir eher so die Frage gestellt, okay, interessant, dass er das hier nochmal so sagt. Wir haben ja bei den Specials ganz klar diesen Regiefokus da drin und ich halte den auch für fruchtbar, weil es einfach interessant ist, wie ein Mensch durch seine Karriere durchgeht, seine Ideen verändert, etwas, was vielleicht wirklich nur er oder sie in diese Filme reinbringt. Gleichzeitig kann man es immer kritisieren, aber es ist einfach interessant, sich dadurch das anzuschauen und da kam ja auch ursprünglich dieser Begriff mal her aus dem Karriere des Cinema, dass man manche Künstler halt dann eben mal so in den Vordergrund stellt, die vorher nur so als, ne, also Alfred Hitchcock halt als nicht die großen Genies betrachtet wurden. Und ich finde es auch immer noch interessanter, mal Leute rauszuholen, die nicht so bekannt sind. Das versuchen wir ja auch. Ich mag halt beides und ich kenne halt auch viele der Großen nicht. Deswegen besprechen wir auch die großen alten weißen Männer da, die interessant sind, aber machen extra Votes zu Frauen. Und ja, auch, also POC und so haben wir auch echt noch fast gar nicht gemacht. Deswegen, das müssen wir auch auf jeden Fall da so mit einhegen. Aber gleichzeitig dieser, also jetzt dieses kollektive Entstehen zu Filmen und so weiter, habe ich jetzt nicht so viele Meinungen zu, aber dann nochmal anders zu schauen, vielleicht nach Länderkinos oder anderen Arten und Themen und so weiter und dann nochmal zu gucken, wen gibt's da Spannendes. Weißt du auch vielleicht, Leute, es ist eben nicht jeder Person eine große Karriere bestimmt, also nicht jeder kann das dann auch tatsächlich machen. So, vielleicht macht man nur einen Film oder sowas und das vergeht dann irgendwie, weil das nicht hängen bleibt, weil der Name nicht groß ist und so weiter. Das ist natürlich auch gut, nach diesen Sachen zu suchen und so. Aber gleichzeitig merke ich halt auch immer, also zum Beispiel hatte mich die Berlinale jetzt angefragt, ob wir über die Berlinale Shorts berichten wollen vom Festival. Und da fand ich natürlich cool, dass sie uns mittlerweile auch wirklich auf dem Schirm haben und anschreiben. Aber da habe ich gesagt, es ist leider zu nischig für mich, da mehrere Tage quasi dafür in Berlin zu bringen und dann eine Podcast-Folge zu machen zu Kurzfilmen, die auf der Berlinale Summer-Event gelaufen sind. So, also für mich ist auch immer die Frage, wie kann man Leute mitnehmen, die das hören und das irgendwie interessant machen, auch diese Themen, und das aber auch dann so ins eigene Repertoire aufnehmen, wen man kennt, welche Kinogruppen, um dann wieder weiterdenken zu können. Also ich finde, das ist ein wichtiger Prozess einfach und finde es gerade cool halt, zu versuchen, da den Blick zu öffnen. Aber man kann halt auch nicht nur jetzt sagen, wir machen nur noch indigenes Kino zum Beispiel, weil das einfach verdammt wichtig ist, weil dann irgendwann, glaube ich, springen die Leute ab. Ich glaube, man muss es so ein bisschen alternieren oder clever machen.
Ich glaube, eine News, die ich persönlich einfach noch interessant fand und die ganz gut sich verbindet mit dem, was wir zuletzt in Specials gemacht haben, war, vor ein paar Tagen ging von einer Variety-Autorin, die in China aktiv ist, die dort im Büro arbeitet, Rebecca Davies, eine Newsmeldung um, die dann auch überall aufgegriffen worden ist bei BBC und so, dass die Filmzensur in Hongkong ausgeweitet worden ist, dass man wahrscheinlich jetzt dort mehr oder weniger diese Idee One Country, Two Systems, die ja eigentlich bis 2047 weiterlaufen sollte, aufgibt und jetzt schon eigentlich das volle Filmzensurrecht Chinas auch in Hongkong waltet. Man hat natürlich das Gefühl, Hongkong war lange nur noch eine Zombie-Branche. Aber gerade im Rahmen dieser Demonstration für Demokratie ab 2019 um das Sicherheitsgesetz hatte man ja doch immer wieder die Hoffnung, vielleicht entsteht noch mal irgendeine Form von Freiraum dafür. Aber mein Eindruck war, dass wir jetzt aus Hongkong, das Hongkong, das wir geliebt haben, nicht mehr viel erwarten dürfen. Und ich fand sehr schön, passend dazu gab es in der EPD Film einen umfassenden Text von Georg Seslen über das Hongkong Kino. Der hat den schönen Titel Hongkong, der duftende Hafen der Bilder. Und ich glaube, ich fände ganz schön, zwei kurze Passagen daraus dazu kurz vorzulesen, weil die schienen mir irgendwie ganz passend auch zu dem, was wir jetzt bei John Woo erlebt haben. Er schreibt: Der Sense of Loss ist typisch für das letzte Auf- und dann Verglimmen des Hongkong-Kinos als Lieferant einer eigenständigen Ästhetik. Er spielt nicht nur als Melancholie und als Kult des verschwimmenden, der verschwimmenden Erinnerung seine Rolle, sondern auch in einem Verlust der moralischen Position, wie in den Undercover-Geschichten von John Woo's Hardboiled oder The Infernal Affairs-Trilogie von Andy Lau und Alan Mack. Dass für das chinesische Festland alternative Enden mit weniger pessimistischen Aussichten gedreht werden mussten, ließ im Übrigen noch erahnen, was sich die Verhältnisse entwickeln würden. Und dann schreibt er als letzten Abschnitt: Hongkong war eine wundervolle, schillernde, auch ein wenig giftige Blase in der Geschichte wie im Kino. Sehr alt das Schicksal aller Blasen, aber das Neue nimmt schon Gestalt an. Ein nomadisches, panasiatisches und universales Kino, das den duftenden Hafen verlassen hat, aber nicht seinen Geist. Und das fand ich als Beschreibung dieser Situation jetzt gerade im Angesicht dieses wirklich endgültigen Ende dieses sehr reizvollen, sehr mitreißenden Nationalkinos sehr schön formuliert und sehr hoffnungsvoll. Und ich mag irgendwie seine Hoffnung, dass das, was dieses Kino aufgemacht hat und ausgemacht hat, nicht einfach verschwindet, sondern jetzt so, ja, auf Schiffen vom Hafen aus irgendwie nach ganz Asien transportiert wird. Also es hat mich einfach irgendwie, ich fand diesen Text lesenswert. Ich glaube, den können wir ja auch in den Shownotes verlinken, weil da auch irgendwie, gerade wenn Leute hier gefragt haben, so, hey, was soll man denn vielleicht nach John Woo und Wong Kar-wai in Hongkong als nächstes schauen, da sind eine ganze Menge sehr gute Tipps drin.
Verlinken wir. Und jetzt sind wir über den 2 Stunden, haben gar keine Fragen beantwortet. Sollen wir trotzdem uns noch
so alibi-mäßig ein, oder was?
Alibi-mäßig noch so 1-2 Fragen beantworten?
Ach ja, wieso nicht? Also ich bin noch nicht leer geredet oder müde oder so.
Noch nicht komplett im Arsch. Ich schau mal in den Mailback-Kanal hier bei uns auf dem Discord rein. Was würdet ihr, hätte man sich natürlich besser vorstellen können, aber Lukas, wenn du Netflix wärst, was würdest du produzieren?
Boah, ich meine, das Naheliegendste wäre natürlich zu sagen, ich gebe einfach all den Leuten, die, ja, die ich toll finde, irgendwie Geld. Das wäre natürlich, glaube ich, auch schon was, das irgendwie vielleicht für Netflix als Unternehmen nicht immer nur förderlich wäre, aber das würde mir natürlich große Freude bereiten. Aber ich glaube, mein erster Gedanke wäre sowas, es gibt so viele kluge Leute, die ein klares Verständnis davon haben, was uns fehlt, und die müsste man nur bemächtigen. Ich würde wahrscheinlich Kuratoren, Künstler, Kritiker, also all diese Leute, die in der Regel ein sehr tiefgehendes Verständnis haben, aber eigentlich nie wirklich gefragt werden, einbinden und da so eine Art Fördertopf machen für internationales, für abseitiges Kino. Also ich würde versuchen, einen Bereich zu schaffen, wo ein Geld da ist, das wirklich an Leute geht, die halt auch an den aktuellen Kampagnen von Netflix noch vorbeigehen, und ich würde im besten Fall hoffen, dass das irgendwie eine ausreichende Menge Geld wäre, dass das dauerhaft bleibt, also so eine Art Stiftung oder Preis oder sowas gründen, wo halt über Jahre hinweg anspruchsvolles und abseitiges Kino halt irgendwie produziert wird. Das tut mir leid, das ist jetzt natürlich keine so wahnsinnig aufregende Antwort, aber ich war auf die Frage auch nicht vorbereitet.
Ja, das stimmt. Da haben wir uns nicht darauf vorbereitet, können wir aber nochmal auch sonst nochmal überlegen. Ich würde natürlich auch so ein paar Leuten erstmal Geld geben, damit sie nochmal was machen. Lynch natürlich und so. Ich würde aber auch, ich glaube, ich würde auch so eine Art Campus-Idee, Patensystem oder sowas ganz gerne haben. Das Netflix Klimansland. Nein, aber das einmal würde ich ganz gerne mal so Kooperationen sehen. Also ich würde, wir haben das doch schon oft gesagt, warum macht Michael Bay nicht nur mal eine Sache an dem Film und nicht alles? Ich fände es schon mal witzig, wenn man Leute zusammenbringen würde da und dann Cronenberg und Bay zusammen einen Film machen würde. Hätten die wahrscheinlich keinen Bock drauf, aber sowas würde ich eigentlich ganz gerne sehen. Und ich würde dann, glaube ich, sowas machen, dass ich sage, ey, Scorsese hat ja auch so viel gefördert, dass man so Cronenberg sagt, ey, du kriegst hier richtig viel Geld irgendwie für deinen neuen Film. Wir werden ihn auch irgendwie so ein bisschen vielleicht verknüpfen, dass Leute, die einen ähnlichen neuen Body-Horror-Ding gesehen haben, dann da vielleicht auch drauf stoßen. Und du musst aber auch immer jemanden mitziehen. Also du musst quasi in deiner Produktion mit einem gewissen Geld ein junges Talent fördern und die irgendwie unterstützen, um was zu machen. Oder irgendwie sowas fände ich, glaube ich, ganz cool. Mhm. Wenn wir schon diese alten Autoren, Autorinnen hätten, die irgendwie Namen haben und oft nichts mehr machen dürfen, wenn wir es durch die Netflix-Marketing-Power schaffen würden, Leuten zu vermitteln, warum das interessant ist, ich würde, glaube ich, auch noch so eine Masterclass-Geschichte da irgendwie noch mit reinbauen. Oder das wird wahrscheinlich wieder niemand interessieren. Aber irgendwie, dass da wieder so ein Diskurs über Film stattfinden kann, dass Leute sich miteinander austauschen und dass man auch neue Talente irgendwie da reinholt und es auch so ein bisschen transparent macht, wie die Sachen entstanden sind und sowas. Das fände ich irgendwie alles so ganz cool. Vielleicht könnte man sogar auch Leute voten lassen über Sachen. Aber dass man diese Filmkultur nicht so, dass man nicht nur überlegt, was können wir selber verkaufen, sondern diese Kultur so ein bisschen so am Leben halt. Oder ich glaube, ich würde irgendwie sowas machen. Ja, ja,
das ist, ich glaube, ich würde auch gerne einfach Filmformate zum Beispiel haben. Also, dass man denen Geld gibt und dass die aber unabhängig von Netflix selbst sind, dass man einfach Filmkultur in irgendeiner Form mit am Leben hält. Ich glaube, dass diese großen Institutionen, die da jetzt entstehen, Amazon Prime und Netflix und so weiter, diese Riesenkonzerne, dass die halt auch eine öffentliche Verantwortung haben. Und die würde auch darin bestehen, dass die halt sowas mitschaffen. Also, dass halt, also das wäre natürlich auch irgendwie eigennutzig. Ich finde es auch toll, wenn es ein paar Kritiker gäbe, die irgendwie damit wieder Geld verdienen könnte. Das könnte vielleicht so eine neue Phase sein dafür, dass das nicht halt gänzlich verschwindet und aus der Welt getilgt wird. Aber ich glaube, das fände ich auch spannend, tatsächlich halt irgendwie Filmkritikern aus allen Richtungen und mit allerlei verschiedenen Perspektiven und Interessen Geld zu geben, dass halt wieder über Filme diskutiert wird.
Ja. Und dann, wenn Netflix das machen würde, würden wir sagen, oh, guck mal, jetzt machen die auch noch sowas.
Jetzt kaufen die sich die da auch noch rein.
Jetzt sind die ja auch noch so irgendwie in einem Tun, so als würden sie die Filmkunst machen und so weiter.
Ja, ganz furchtbar.
Wenn man das Geld hätte, ich glaube, ich würde irgend sowas. Ich glaube, ich würde so, wie ich an die Katzfolgen rangehe, wir machen mal das. Wäre es eigentlich wie beeinflusst und sowas, das hätte ich, glaube ich, gerne eigentlich so, dass man auch von den Leuten lernen kann und so. Das fände ich irgendwie ganz nice. Dass man nicht das Gefühl hat, so ein paar Leute müssen so vergrätzt irgendwie auf ihrem Alterssitz versauern, weil sich niemand mehr für die interessiert, sondern wie können wir die anzapfen? Wie können wir da noch irgendwie neue Sachen rauswürgen aus deren Synapsen? Und wie trifft es auf so eine jüngere Generation? Finde ich schon irgendwie spannend. Ja.
Ja, das sind doch schon ein paar Ideen auf jeden Fall, die wir hätten. Also, wenn jemand uns riesige Menge von Geld geben möchte, immer her damit.
Letzte Frage von Maxi, weil wir gerade über Bo Burnham gesprochen haben, würde ich dich mal gerne fragen wollen, wie geht ihr mit Comedies um? Ich habe oft das Gefühl, die spielen in der Filmkritik keine besonders große Rolle. Humor ist auch mehr als alles andere Geschmackssache. Welche Maßstäbe kann man dort also anlegen? Hast du auch das Gefühl, weil ich dachte jetzt so bei Bo Burnham, natürlich ist Kino immer Affektion und es ist immer die Frage, was kann ein Film leisten, wie berührt er einen und dann intellektualisiert man das wieder. Aber bei Comedy ist es schon oft, wenn man darüber redet, dass Leute sagen, ich fand das einfach nicht witzig und dann manchmal kein richtiges Vokabular haben, warum eigentlich. Also auch gerade so Comedy-Theorie ist ja was, das nicht so viel gemacht wird, auch in der Kritik und so weiter. Und ich denke dann auch manchmal so, ja, ich komme auch nicht immer aus diesem Geschmacksargument da richtig raus.
Naja, ich glaube, Comedies, jetzt nicht Specials wie dieses hier, die ja nochmal ein bisschen was anderes sind, die auch ein bisschen mehr so Fernsehshow-Charakter vielleicht haben, sind ja auch immer noch Filme. Und ich glaube, man muss da nicht großartig andere Parameter anlegen, als man das vielleicht für einen Actionfilm oder für eine Komödie machen würde. Ich glaube, du hast recht, es ist schwerer, über Comedy zu sprechen, weil man sich dem instinktiv irgendwie verweigert, glaube ich. Also ich glaube, man möchte Comedy so ganz froschartig nicht zerlegen, um das Innere irgendwie zu analysieren, sondern man kommt sich dabei immer noch so ein bisschen spießiger vor. Also wenn jemand, immer wenn jemand Comedy analysiert, da hast du da drei Leute drunter, die schreiben so, ja, es sollte halt einfach witzig sein, jetzt mach doch nicht so ein großes Gewese darum. Aber ich denke, das hast du ja eigentlich bei allem anderen auch. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn du das mit dem Actionfilm vergleichst, der wird ja auch selten ästhetisch halt so richtig angegangen. Also da ist ja auch oft kein Vokabular da für die Frage, was macht denn jetzt eigentlich eine Action-Szene spannend und mitreißend? Und ich finde den Verweis auf persönlichen Geschmack halt immer langweilig und uninteressant. Aber ich glaube, das ist ja eine ganz typische Diskussion. Auch bei den Oscars ist das ja zum Beispiel immer wieder Thema, Comedies gewinnen so selten und so. Ich glaube, das ist auch in Teilen aktuell so, weil es um Comedy auch schon mal besser stand. Also das ist jetzt vielleicht schwer, so allgemeine, verallgemeinernde Thesen auch zu machen, aber es gab sicher Phasen, in denen mehr Spannendes passiert ist in der Komödie als Film irgendwie, in der die auch präsenter und sowohl finanziell als auch kritisch erfolgreicher war. Also ich glaube zum Beispiel so in den 2000ern diese ganzen Gross-Out-Komödien, die sind viel diskutiert worden und die sind auch stellenweise außerhalb so einer relativ strengen bürgerlichen Kritik sehr begeistert aufgenommen worden ist und so aufgenommen worden. Und ich glaube, davon existiert jetzt einfach noch sehr wenig. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Vieles wandert zu Netflix ab. Vieles wird immer kleiner, weil man halt traditionell da, man verbindet dort auch so wenig visuelle Kultur mit Comedy irgendwie. Deshalb wird das ja auch immer so klein geschrumpft, wenn man letztlich denkt, es geht ja nur irgendwie um Dialoge. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt für mich ist bei Comedy auch immer noch das, was ich anderswo auch habe, wird da mit den Mitteln des Films und des Mediums gearbeitet. Und das wäre für mich immer ein guter Einstieg, wenn man gar nichts zu sagen hat über eine Comedy. So, was passiert da eigentlich filmisch? Ist das interessant? Macht das was irgendwie, was kein anderer macht? Also, wie wird das, was der reine Gag ist, visuell dann halt irgendwie geschildert und aufgefasst? Und gibt's vielleicht auch rein visuelle Gags? Also, ich bin ja so ein Mega-Fan von so Leuten wie, keine Ahnung, Stephen Chow oder sowas. Und davon gibt's halt gerade in den USA vergleichsweise wenig. Ich glaube, das wäre so ein Zugang, mit dem ich oft anfangen würde, wenn mir da die Sprache fehlt.
Wenn einem die Sprache fehlt, dann findet, dann erkennt man, wenn etwas, ich glaube, man erkennt oft eher, wenn etwas gut ist, manchmal bei Action oder auch bei Comedy, warum es gut ist, oder kann dann da so ein bisschen versuchen zurückzuverfolgen, warum war das eigentlich so witzig, wie hat er das gemacht, und wenn es nicht funktioniert, ist es manchmal schwieriger zu sagen, was genau da jetzt eigentlich gefehlt hat, also wie man das zu einer guten Szene hätte machen können. Man hat das ganz, ich sag das total oft, aber ich finde zum Beispiel Wegwerf-Gags muss man wegwerfen, also deswegen ist zum Beispiel Jan Böhmermanns Stand-Up immer, das wir Gott sei Dank gestrichen haben aus der neuen Version vom ZDF-Magazin, immer so schlecht, weil er sich da so, drin so seltsam wälzt in diesen Pointen und immer so einen seltsamen selbstironischen Habitus noch dabei hat, der funktioniert dann meistens nicht. Und ich stehe halt, also ich liebe Comedy. Pencast war ja auch in Teilen ein Comedy-Podcast, wo wir immer noch überlegen, wenn wir Zeit hätten, wie wir das nochmal zurückbringen könnten. Ich Skype auch oft ja noch mit den Jungs und ich finde es immer so lustig und keine Ahnung, also ich würde es auch super gerne mal wieder machen. Ich liebe halt so ganz, also wirklich richtig dumme Witze, die, also diese ganze nackte Kanone-Sache, man läuft an so zwei Zellen vorbei und die dritte ist halt so ein Aquarium, wo jemand drin ist oder sowas, kann ich mich halt totlachen drüber, über solche Geschichten, über solche, also wo man sich wirklich, Leute wirklich so zusammensitzen und sich fragen irgendwie, was wäre wirklich das Dümmste, was wir uns jetzt da überlegen können, was dann meistens gar keine politische oder intellektuelle Dimension ist, sondern einfach nur visuell lustig ist, also einfach ist es nur lustig, dass jemand die Idee hatte und die Idee umgesetzt hat, und was man bei Comedy ja oft hat, gute Comedy hat ja immer so eine leichte Leerstelle, bei der man was checken muss und dann lacht, weil man sich freut, dass der andere so blöd war, dass der das intendiert hat, was man dann selber gecheckt hat, und dann funktioniert der Witz meistens. Ne? Also Comedy ist ja nicht nur Überraschung, sondern oft auch so eine Überraschung und so ein leichtes Um-die-Ecke-Denken, das sehen wir auch so bei ganz vielen Tweets, und ich glaube, wenn es richtig gut gemacht ist, deswegen gibt es halt für manche Comedians auf YouTube lange Erklärvideos, wie haben sie es gemacht, wie haben sie es aufgebaut, wo wirklich ganz viele verschiedene Techniken ineinander greifen und auch eine Art von Pacing und bestimmte Wortwahl und sowas. Es gibt ja dieses Ding, wo Jerry Seinfeld erzählt, wie lange er an manchen Sachen so tatsächlich feilt, Wort für Wort, was auch wieder anders ist, als andere das machen. Und da, glaube ich, kann man das schon ganz gut erklären. Nur manchmal, wenn man in etwas, also meistens ist man vielleicht erstmal nur affektiert und fragt sich dann, warum fand ich das so lustig, warum war das so interessant? Und wenn man in etwas sitzt, was einen irgendwie gar nicht kriegt, dann kann man den Leuten natürlich nicht ihre Gags immer zu Ende schreiben und sagen, da hätte noch das kommen müssen, da hätte noch das kommen müssen, aber man kann es manchmal versuchen nachzufühlen, warum es nicht so gut geklappt hat. Es gibt ja manche Leute so, Judd Apatow macht auch viel mit Impro. Es gab ja auch immer so Comedy-Filme, US-amerikanische, wo viel so improvisiert wurde und das klappt aber nicht so richtig. Und bei anderen klappt das genau das dann gerade ganz gut. Also ich glaube, da kann man schon drüber reden. Ich finde eigentlich interessant, wie wenig Comedy-Formate ich gucke, obwohl ich so gerne mag. Also ich habe auch viele dieser bekannten Comedy-Serien gar nicht gesehen und sowas. Für mich ist immer so ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Und der Markt ist vor allem in den USA ja so groß und da bin ich nie so mit auch aufgewachsen mit diesen ganzen Seth Rogen-Sachen und sowas. Deswegen haben wir auch bei Katz oder in Filmpodcast fast nie über Comedies gesprochen. Also es kannst du wirklich an einer Hand, glaube ich,
abziehen. Wir müssen ein Special über einen Comedian-Regisseur
machen. Abziehen. Ja, das wäre eigentlich richtig cool, ja.
Ich meine, gibt ja genug Leute, die ausreichend groß sind und umfassende Karrieren haben. Ja, so war es halt, Mel Brooks. Oder weil du Nackte Kanone gesagt hast, das große Zucker Brothers Abrams Special halt. Da hätte ich eigentlich total Bock drauf.
Hätte ich auch mal Lust drauf. Also würde ich auch gerne mehr machen. Gut, es hat halt dann immer so diesen Genre-Touch von, ist jetzt straight to Netflix oder ist für so eine bestimmte Zielgruppe und dann weiß ich immer gar nicht so genau, was da Amy Schumer da überhaupt die ganze Zeit so macht, was das eigentlich alles für Filme sind. Das ist dann gar nicht in meiner Welt drin. Vielleicht müsste man sich das auch mal anschauen. Aber ich glaube, man kann es in einer Hand abziehen. Also ich glaube, wir haben irgendwie diesen Eurovision Song Contest Film gemacht und halt jetzt ein paar voll normal, nicht doch voll normal und so. Aber ich finde es eigentlich schon interessant, noch mal so zu überlegen, warum fand ich eigentlich bestimmte Sachen aus Napoleon Dynamite so lustig. Aber das ist nicht die typische Sprache, in der Filmkritik auf jeden Fall funktioniert und da könnte man sich noch mal ein stärkeres Vokabular aneignen oder noch mal stärker sich mit beschäftigen, stimmt schon.
So, und jetzt nach 2:20 habe ich zumindest hier bei mir stehen, wie fandst du dieses Experiment der neuen Version des Mailbags?
Ich find's gut. Ich glaube, es ist gut, nicht zu tief in die Argumentation der Texte so ganz tief einzusteigen, falls die Leute es nicht gelesen haben, sondern vielleicht eher die Themen rauszunehmen. Aber das müsst ihr uns einfach mal sagen. Wie fandet ihr das jetzt so? Wahrscheinlich haben wir jetzt gemerkt, wir können ganz schön lange reden darüber. Vielleicht müssen wir weniger Texte beim nächsten Mal nehmen, damit wir noch ein paar mehr Fragen am Ende machen können. Oder man macht es halt so ähnlich. Also ich würde trotzdem schauen, dass wir das auf 2 Stunden so begrenzen, damit wir nicht noch so ein neues Mammutformat vor uns haben.
Total. Mein Eindruck war, wir waren weniger oft lustig. Also nicht, dass wir hier ein Comedy-Podcast sind, aber ich habe das Gefühl, war düsterer und ernster im Ton als sonst, weil wir hier jetzt keinen Text dabei hatten eigentlich, der sich mit so einem richtig leichten Thema auseinandersetzt. Ich glaube, es war durch die Fragen, die wir sonst so bekommen haben, in der Regel abwechslungsreicher von der Stimmung und irgendwie in den Hochs und Tiefs, die da entstehen.
Ja, vielleicht alternieren wir ein bisschen stärker, schauen uns mal die Texte an, die nächstes Mal zur Verfügung stehen, oder machen
Fragen zwischen den Texten, Fragen vielleicht auch sowas, dass man da abwechselt.
Das ist nicht so schlecht, ja. Gut, am Anfang haben wir wieder, ist ja immer so, ist der Anfang, dann nimmt man sich da die Zeit und redet ewig über die E3 oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall das Element gut, dieser Texte. Ich finde, das sind doch Sachen, über die hätten wir so nicht auf diese Art, glaube ich, diskutiert. Also, dass wir immer vielleicht so ein paar Texte mit reinnehmen, finde ich eigentlich ganz nice und ich fand es auch ganz gut, hier Bob Burnham drin zu haben, weil das auch korrespondiert hat mit anderen Sachen, die wir besprochen haben.
Ja, total. Das ist ja auch so ein Zeitgeistphänomen. Also als du gesagt hast, das ist hier eingeschlagen wie eine Bombe, das stimmt ja. Das ist gerade so das Thema du jour gewesen, da haben die Leute drüber diskutiert. Es kann nicht schaden, sich dem anzunehmen.
Schreibt uns euer Feedback dazu, entweder per Mail an mich, katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter oder bei uns im Discord. Dann schauen wir mal, dass wir dieses Projekt immer weiterentwickeln. Denn es war so, dass wir neulich im Discord, kann ich beim nächsten Mal, wenn sowas ist, eigentlich auch über Mail ankündigen und nicht nur da, habe ich so ein Feedback-Gespräch gemacht, so 2 Stunden. Also wir, du warst auch dabei. Und wir haben so ein bisschen wirklich über alle möglichen Formate von Katz geredet, worüber wir uns Gedanken machen, ich auch und so. Und ich habe da sehr, also wirklich, ich muss sagen, erstaunlich viel Kraft rausgezogen. Ich war echt vorher in einer nicht so einer guten Phase und da habe ich echt wieder so richtig neuen Tatendrang irgendwie raus mitgenommen und wieder so neuen Spaß auch.
Wie man auf Instagram sehen kann.
Genau, ja, wie man auf Instagram in den Storys sehen kann. Ich mache jetzt einfach, was ich will. Und das war richtig cool. Und deswegen, das ist alles nicht. Also wir unterwerfen uns jetzt auch nicht. Der hört immer schon, was wir wollen natürlich. Aber wir können uns immer Feedback schreiben. Wir können die Formate zusammen weiterentwickeln. Und bestimmt macht es auch mal Sinn, im Mailbag mal jemanden zu Gast zu haben oder sowas. Muss man einfach mal schauen und so. Aber so wie jetzt finde ich eigentlich cool, weil das jetzt auch noch mal aus einer persönlichen Sicht Texte waren, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, also das ist auch wieder für mich so eine Geschichte, dass ich dann ja vielleicht auch noch mal andere Sachen vorgesetzt bekomme und nicht das Gefühl habe, ich muss alles freestylen anhand von Fragen zu Filmepochen, die ich nicht kenne. Ja.
Aber für die Texte über Shrek und Nicolas Cage war natürlich wieder keine Zeit. Typisch hier.
Ja, stimmt. Das machen wir dann vielleicht mal
beim nächsten Mal. Mal schauen.
Lukas, mach's gut. Ich muss jetzt schauen, ob die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde.
Okay, viel Spaß dabei. Ciao.
Bis dann. Tschüss.